Bei Ihrer nächsten Buchung eines Inserats erhalten Sie eine Premium-Platzierung auf ImmoScout24 für einen Monat geschenkt. Das hört sich nicht schlecht an. Was habe ich wohl gerade gemacht? Ich habe gerade den Gutscheincode Immocation26 eingegeben bei ohne-makler.net/Gutschein. Was ist das Ganze? Ohne Makler ist ein langjähriger Partner von uns und das nicht ohne Grund. Es macht einfach eine ganze Menge Sinn, diesen Service zu nutzen. Hendrik, der Gründer, hat da wirklich was Tolles aufgebaut und zwar eine Plattform, auf der ihr eben eine Immobilie inserieren könnt und zwar sowohl für den Verkauf als auch für die Vermietung. Und euer Inserat wird dann verteilt über alle bekannten Plattformen ImmoScout, ImmoWelt, eBay Kleinanzeigen und was es sonst noch alles so gibt. Und das auch noch im Vergleich günstiger wie eine Einzelannonce bei Immobilien-Scout. Ja, die haben einfach ziemlich gute Verträge und deshalb könnt ihr davon profitieren. Wenn ihr jetzt also auch noch den Gutscheincode nutzt, und zwar nochmal ohne-makler.net/Gutschein und dann Immocation 26 eingibt, dann gibt's eben auch noch diese Premium-Platzierung für einen Monat geschenkt. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Deshalb nochmal ohne-makler.net/Gutschein und da dann Immocation 26 eingeben. Ganz viel Erfolg wünschen wir euch beim Vermieten und beim Verkaufen. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Da haben sich erste Reibungsverluste aufgetan. Vor allem haben wir das ja auch erst später mal mitbekommen, als sich Mieter beschwerten, weil sie ignoriert wurden von unserer Hausverwaltung, was wir ja nicht wussten. Die Kommunikationsdurst nicht gegenüber dem Mieter stattfand, fand er auch uns gegenüber erst recht nicht statt. Und das haben wir dann erst im Laufe der Zeit gemerkt. Auch viele Punkte, wo wir uns viel mehr proaktiver Mitarbeit oder Unterstützung erhofft haben, wurde die Hoffnung enttäuscht. Also um nur zwei Punkte herauszugreifen, das Thema Mieterhöhung lief gar nicht, obwohl es im Verwaltervertrag explizit drin stand. Da mussten wir immer den Push geben. Und das Thema Neuvermietung lief auch gar nicht. Oder nee, nicht gar nicht. Es lief nicht gut. Es lief nicht gut. Es wurde semi-motiviert gemacht. Es war mit hohen Kosten verbunden. Wir haben mal zwei Netto-Kaltmieten netto bezahlt als Honorar zusätzlich zum Verwalterhonorar. Und es hat überraschend viele Termine gebraucht, bis eigentlich beliebte Einheiten vermietet wurden.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Martin Groszewski. Ich darf ja im Rahmen der Elternzeit nach wie vor Marco hier vertreten beim Podcast. Und heute habe ich die große Freude, mit meinem guten Freund und Geschäftspartner Bodo mit euch über das Thema Selbstverwaltung zu sprechen. Hallo Bodo.
Hallo Martin. Bei dem Thema ist die Freude ganz meinerseits.
Ja, genau. Was wir heute machen werden, ist, wir investieren ja zu zweit bereits seit Ende 2019, 2020, kann man sagen. Haben ja eine lange Reise hinter uns, investieren mit Marco und Stefan vor allem im Kern im Bestand. Und das Ganze machen wir ja schon seit einigen Jahren in der Selbstverwaltung. Heute sprechen wir darüber, wie unsere Reise war bis heute, welche einzelnen Meilensteine, welche strukturellen Schritte wir gemacht haben. Vor allem, welche Fehler wir gemacht haben, wie wir daraus gelernt haben, wie auch ihr daraus lernen könnt für eure eigene Verwaltungsstruktur und sprechen auch über Kosten. Das heißt, wie sind die Kosten unserer Strukturen, ab wann lohnt es sich, in die Selbstverwaltung zu gehen und vor allem wollen wir am Ende die Frage beantworten, welches Prozess-Setup wir gerade am Anfang der Reise empfehlen würden. So, Bodo, lass uns mal von vorne anfangen. Wir haben ja, wie gesagt, 2019 uns so zusammengefunden, dass wir gesagt haben, wir wollen gemeinsam in Bestand investieren und haben ja dann, Kurzfassung, gesagt, dass wir mit Partnern das Ganze machen wollen, weil wir nicht die Ressourcen hatten, ne, um den Bestand so aufzubauen, wie wir das vorhatten. Das heißt, wir haben ja angefangen mit Immobilienhandel, hatten ja selber jeder schon für sich vorher investiert und haben dann gesagt, wir schließen uns mit Marco und Stefan zusammen, zu viert, um einen nennenswerten Bestand aufzubauen. Das haben wir dann also bis heute gemacht. Wir haben jetzt bis heute 201 Wohnungen im Bestand, den Großteil davon eben mit Marco und Stefan und haben ja so verschiedene Meilensteine hinter uns. Als wir eingekauft haben zunächst, haben wir alles in externen Verwaltung gehabt. Das heißt, wir haben ja die Häuser gekauft und dann teilweise ja die Verwaltung in NRW übernommen und uns in Brandenburg neue gesucht. Aber ja, erzähl du doch mal so aus Erinnerung in den Anfängen, wie waren die ersten Schritte?
Ja, gerne. Also ganz am Anfang sind wir ja nicht sofort an die Verwaltung herangetreten. Der allererste Kauf war ja damals eine Einheit im Berliner Speckgürtel, eine ETB. Und kurz darauf ein Mehrfamilienhaus mit 4 Einheiten. Da haben wir ja natürlich nicht sofort in großen Verwaltungsstrukturen gedacht, sondern wollten die Sache erstmal anlaufen lassen und haben auch noch nicht uns gekümmert um eine externe Verwaltung. Aber was wir ganz schnell gemerkt haben, selbst eine ETW und ein MFH verursacht x Briefe pro Woche, wo wir bis heute überrascht sind, wie viel Post jede Einheit verursachen kann pro Jahr. Und haben dann sehr schnell uns für eine Office-Managerin entschieden, die erstmal auf Minijob-Basis und, sag ich mal, als erster Schutzwall gegen die ankommende Post geholfen hat. Dann aber kurze Zeit später, wir sind ja dann relativ offensiv, relativ aggressiv in die Akquise gegangen und haben allein schon im ersten Jahr der gemeinsamen Investition zu viert, also 2020, sehr schnell, ich glaube, um die 8 Häuser müssten es sein, wenn ich mich nicht irre. Schon im ersten Jahr waren es 8 Häuser. Und da haben wir sehr schnell gemerkt, das wächst uns über den Kopf, wenn wir das jetzt alles komplett alleine machen müssen. Und sind dann aber sehr schnell an eine externe Verwaltung herangetreten, auch aus Brandenburg, die an sich ja eher regional tätig war. Also kann man ja sagen, den Ort Fürstenwalde, also im Osten von Berlin. Und die hat dann den gesamten Bestand übernommen, der aber teilweise auch im Westen von Berlin oder im Süden und im Norden lag, also dezentral zerstreut. Das lief 2 Jahre. Das erste Jahr, würde ich sagen, lief vernünftig, das zweite Jahr weniger. Da haben sich erste Reibungsverluste aufgetan. Vor allem haben wir das ja auch erst später mal mitbekommen, als sich Mieter beschwerten, weil sie ignoriert wurden von unserer Hausverwaltung, was wir ja nicht wussten. Weil wenn die Kommunikationsfluss nicht gegenüber dem Mieter stattfand, fand er auch uns gegenüber erst recht nicht statt. Ja, das haben wir dann erst im Laufe der Zeit gemerkt. Auch viele Punkte, wo wir uns viel mehr proaktiver Mitarbeit oder Unterstützung erhofft haben, wurde die Hoffnung enttäuscht. Also um nur 2 Punkte herauszugreifen, das Thema Mieterhöhung lief gar nicht, obwohl es im Verwaltervertrag explizit drin stand. Da mussten wir immer den Push geben. Und das Thema Neuvermietung lief auch gar nicht. Aber nee, nicht gar nicht. Es lief nicht gut. Es lief nicht gut. Es wurde semi-motiviert gemacht. Es war mit hohen Kosten verbunden. Wir haben mal 2 Netto-Kaltmieten netto bezahlt, als Honorar zusätzlich zum Verwalterhonorar. Und es hat überraschend viele Termine gebraucht, bis eigentlich beliebte Einheiten vermietet wurden, was sehr überraschend war, was wir dann aber, nachdem wir mal hin und wieder Mitarbeiter haben mitlaufen lassen, haben wir dann gemerkt, woran es liegt, einer relativ schlechten Performance der Person vor Ort. Also alles in allem, das war jetzt so ein paar Beispiele, aber ich will damit sagen, wir haben sehr schnell gemerkt, die Performance leidet, unsere Bestandsperformance leidet, wenn wir das mit dieser Verwaltung weiter fortführen. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, wir wollen ja wachsen, wir wollen den Bestand weiter aufbauen. Warum nicht dann jetzt schon unsere eigenen Strukturen schaffen, wo eben diese Probleme mit Kommunikationsfluss, andere Strukturen oder schlechte Strukturen, unsere Vorgaben werden nicht eingehalten, wir müssen immer hinterher sein, wo das dann eben nicht der Fall ist. Und deswegen haben wir uns dann, ich glaube, das war Ende 22 oder Mitte 22, haben wir uns dann entschieden, das in die eigene Hand zu nehmen. Jedenfalls erstmal für den Brandenburger Bestand, kurz darauf aber auch für den NRW-Bestand. Ja, dann hatten wir kurz 2 Mitarbeiter, einer vor allem für das Zahlenwerk zuständig, Buchhaltung, Controlling, die andere für alles andere, was in der Verwaltung so anfällt. Und das hat im Groben und Ganzen funktioniert, natürlich mit auch gewissen Reibungsverlusten, aber das ist normal am Anfang. Leider haben uns die beiden Mitarbeiterinnen dann aus jeweils unterschiedlichen persönlichen Gründen verlassen, sodass wir dann uns neue Mitarbeiter gesucht haben, erstmal mit VAs gearbeitet haben, also Virtual Assistants aus der Ferne, und jetzt seit kurzem wieder 2 neue Verwaltungsfachkräfte an Bord haben, diesmal wirklich auch mit Verwaltungs-Background, was teilweise vorher der Fall war, nicht komplett. Ja, und da stehen wir jetzt. Also jetzt aufgestellt für den Brandenburger Bestand eine 35-Stunden-Kraft und für den NRW-Bestand eine 20-Stunden-Kraft.
Ja, sehr gut. Danke. Genau, das war unsere Reise, ne, der letzten 5 Jahre, genau, was so zumindest die personelle Besetzung angeht. Lass uns jetzt mal dem Thema nähern. Erstmal für alle, was Bodo gerade gesagt hat, VAs, ne, Virtual Assistants, Virtual Assistenten, das sind Personen, die im Prinzip deutschsprachig sind, ne, weil für uns ja wichtig für unseren deutschsprachigen Raum, die aber von überall aus der Welt arbeiten können. für einen festen Stundenlohn. Das heißt, sie sind freie Mitarbeiter, sind nicht ortsgebunden und das haben wir eben auch eine Zeit lang probiert. Ne? Darüber werden wir gleich nochmal mehr sprechen. Für wen das interessant ist, findet man online, vor allem in großen Facebook-Gruppen, aktuell etwa 35 Euro die Stunde, ne? Nettolohn. Damit kann man rechnen, aber dazu gleich mehr, nur dass jeder folgen kann, was wir damit meinen. Mhm. Jetzt haben wir die Reise verstanden. Lass uns mal sprechen, welche Aufgabenbereiche uns dabei jetzt in den letzten 5 Jahren so aufgefallen sind oder welche wir identifiziert haben. Weil was wir ja machen, wir haben von vornherein uns hingesetzt und gesagt, wir machen eine Übersicht über die einzelnen Aufgabenbereiche. Weil wir haben uns ja von vornherein der Aufgabe gewidmet und gesehen und gesagt, okay, das wird jetzt ein Start-up im Unternehmen, kann man sagen. So muss wir man haben sehen, ja Bestandsprojekte gemacht, wir machen ja auch Projektentwicklung, Neubau, eben Bestandsankauf, Entwicklung und Sondervermietung. Und haben gesehen, okay, das ist ein Unternehmen im Unternehmen. Das müssen wir auch mit Liebe füttern und uns hingesetzt, überlegt, welche Aufgabenbereiche gibt es denn. Diese Liste füttern wir bis heute. Und dabei haben wir uns eben angeschaut, die Kernbereiche, die bei uns wichtig sind, sind Mietbuchhaltung, Mieterhöhung als separater Punkt, ne, inklusive Umsetzung und Prüfung der Mieterhöhungen, Mieterkommunikation, das heißt alles, was von Mietern eingeht und rausgeht, also inbound, outbound, schriftlich und telefonisch. Facility Management, also alles rund um die Bewirtschaftung der Immobilie. Sanierung, Renovierung, also von Wohnungen vor allem von Neuvermietung. Abgegrenzt dazu Asset Management und Entwicklung im Bestand. Dazu gleich mehr, warum wir das abgrenzen. Aber sozusagen dann die bauliche und kaufmännische Entwicklung der Immobilien als separater Punkt. Neuvermietung, Prozessdokumentation und allgemeines Office Management haben wir das genannt. Ne, das sind so die Kernaufgaben. Wir haben dafür uns eine Übersicht gemacht, wo wir dann immer wieder reingehen und gucken, wer ist wofür zuständig, der Mitarbeiter, wer von uns beiden hat da die Verantwortung für den jeweiligen Bereich. Was würdest du denn so retrospektiv jetzt sagen? Welche Aufgaben aus diesen Bereichen, wenn wir jetzt mal da einsteigen, haben wir unterschätzt und was frisst am meisten Zeit?
Ja, sehr gute Frage. Also ein Punkt, der mir gerade einfällt, was wir unterschätzt haben, war die Buchhaltung. Man denkt leicht, das ist ein banaler Punkt. Da muss man doch einfach nur aufs Konto gucken und schauen, ob die geschuldete Miete auch wirklich eingegangen ist. Und das mag vielleicht auch so sein bei 2-3 Wohnungen. Aber bei dem Bestand, den wir jetzt mit der Zeit aufgebaut haben, also sagt es knapp über 200 Wohnungen, das ist dann schon etwas schwieriger. Und da kann es wirklich passieren, dass hier und da einmal eine Miete durchrutscht, die nicht eingeht, obwohl sie eingehen sollte. Oder das zu spät gemerkt wird. Oder es sonst irgendwie Reibungsverluste gibt, weil die korrekte Miete nicht eingebucht wurde und da vielleicht noch eine alte Miete gebucht wird und dann nicht gesehen wird, dass eigentlich schon eine höhere Miete zu zahlen ist. Also in diesem Bereich können sich auf jeden Fall Reibungsverluste ergeben. Das ist nicht super häufig der Fall. Ne? Also bei 200 Wohnungen wird das nicht bei 50 Wohnungen passieren. Aber es reicht ja, wenn es bei 5 Wohnungen passiert, wo das dann schmerzhafte finanzielle Konsequenzen haben kann, wenn Fehler zu spät bemerkt werden. Also der Punkt ist wirklich nicht ohne. Ja, also was, glaube ich, auch völlig klar ist, das ist ja auch nicht im Kern Verwaltertätigkeit, das ist alles, was irgendwie mit dem Aufwerten der Immobilien zu tun hat. Das ist und bleibt Chefsache, beziehungsweise ist Projektmanagement, nicht Verwaltertätigkeit. Keine Verwaltung wird dir eine Fassade dämmen oder ein Dach ausbauen. Völlig klar. Aber auch schon kleinere Sachen, wie zum Beispiel Wohnungsrenovierungen, die im optimalen Case zu planen und dann umzusetzen innerhalb von kurzer Zeit, auch das ist eigentlich ja, könnte man schon sagen, Verwaltungsaufgabe, aber nicht optimal platziert bei einer durchschnittlich aktiv agierenden Verwaltung. Und frisst aber auch wirklich viel Zeit, muss man ehrlicherweise sagen. Selbst eine normale Wohnungsrenovierung, mein du und ich, wir betreuen das ja jeweils für andere Häuser, aber das kostet Zeit. Also man muss, selbst wenn man schon 5 Jahre mit nahezu dem gleichen Handwerkerbestand arbeitet, was bei uns der Fall ist, selbst dann hat jede Wohnung ihren bestimmten Bedarf an Absprache Erfordernis und den muss man wirklich selbst auch machen. Das finde ich, ist auch so die Erkenntnis, dass das am schwierigsten delegierbar ist, jetzt von den Themen, die wir gesagt haben. Und vielleicht um noch einen dritten auszupicken, das Thema Neuvermietung. Ist auch nicht ganz ohne. Also auch da sagt sich so leicht, naja gut, da wird eine Wohnung leer, einfach Verwalterin hinschicken, macht die Tür auf, zeigt 3 Leuten die Wohnung, einer davon wird's und wird nur einen Mietvertrag unterschrieben. In der Nutshell stimmt es ja, aber da finden halt einfach deutlich mehr Prozessschritte dazwischen statt, die sinnvoll zur sinnvollen und zur richtigen Zeit abgearbeitet werden müssen. Und das ist auch Arbeit.
Nicht? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Ich denke auch, man muss differenzieren, ne? Zwischen sozusagen, welche Aufgaben fressen am meisten Zeit, welche Aufgaben haben wirtschaftlich eine hohe Bedeutung. Weil wir bekommen ja nicht mehr so vieles mit, ne? Weil, also sozusagen von der operativen Verwaltung. Wir haben ja Prozesse, Strukturen, darüber sprechen wir gleich nochmal. Ich glaube, dass was unterschätzt wird häufig bei der Selbstverwaltung, ist einmal auch der Mieterkommunikationsaufwand. Weil ich meine, wir haben ja unsere Mitarbeiter, die das abfangen, ne, den Inbound, Outbound, aber wenn ich da ins Postfach gucke, sowohl den Briefeingang als auch den E-Mail-Eingang und die Telefonliste, sehe ich schon sehr viel Kommunikationsaufwand.
Ja, also gefühlt kommt immer noch genug Mieterkommunikation bei uns an. Aber
ja, genau, trotzdem, ne, kommt immer noch recht viel bei uns an.
Ja, aber das sind teilweise auch noch Altlasten, weil die Mieter uns noch kennen und und da der Draht da ist und man. Manchmal ist es ja so, dass man mit einem kurzen Call auch noch viel erledigt bekommt. Aber ja, das Gros an Arbeit ist nicht bei uns, richtig.
Ja, genau. Ich glaube, dass da trotzdem extrem viel Aufwand kommt, ne? Also auch wenn das jetzt nicht mehr bei uns ist, wir bekommen es ja nur noch sozusagen mit als Prozess Overhead. Und was wir ja von Anfang an, ja, wobei kann man schon sagen, von Anfang an gemacht haben, ist, dass wir uns ja immer wieder die Frage gestellt haben und bis heute stellen, was hat welche wirtschaftliche Tragweite und Bedeutung? Ne? Wo investieren wir unsere Zeit am sinnvollsten? Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, die sich jeder stellen muss, ne? Jeder Zuhörer auch.
Absolut.
Auch ab der ersten Einheit direkt, wo investiere ich meine Zeit am sinnvollsten? Und da hast du zu Recht eben gesagt, dass Mietbuchhaltung, ne, ein großes Thema ist. Also ich glaube, dass das eine sehr relevante Zeitinvestition ist, wo man die Zeit investieren sollte in das Thema Mietbuchhaltung, also wirklich Überprüfung, wie viel Miete kommt rein, wann kommt welche Miete rein, kommt sie pünktlich, Mahnwesen, dass man das nicht zu schnell abgibt, ohne Kontrolle. Genau. Ja, also das kann man schon abgeben, aber die Kontrolle drüber behalten. Und das Thema, deswegen haben wir das ja auch separiert, das Thema Mieterhöhungsmanagement, Mieterhöhungen. Das sind ja beides Themen, das war ja unser Learning aus der Vergangenheit, die wir bei uns behalten haben. Das heißt, Mietbuchhaltung, das haben wir ja schon jetzt delegiert und in Prozesse gegossen. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass wir immer noch in bestimmten Abständen selber reingehen, um Stichprobenprüfungen zu machen, ne? Und dann auch teilweise den ganzen Bestand nochmal durchzugehen, um wirklich zu gucken, dass alles richtig gebucht wurde. Weil egal in welcher Struktur wir ja waren in den letzten Jahren, gab es ja immer wieder Fehler. Ja. Die uns aufgefallen sind, weil wir reingegangen sind. Ne? Das heißt sozusagen, diese Kontrolle der Mietbuchhaltung, würde ich sagen, ist extrem relevant. Einfach auch wirtschaftlich, sodass das Chefsache bleiben muss.
Ja.
Und auch das Thema Mieterhöhung. Ne? Das heißt, darüber reden wir auch mal wieder. Wie machen wir Mieterhöhungen? Und aktuell ist es ja so, dass wir, respektive du, dich hinsetzt, alle. Wie hast du das gemacht? Alle halbe Jahre jetzt in der Vergangenheit?
Ja, die letzte Zeit, aber mittlerweile würde ich das harmonisierend auf einmal im Jahr setzen und dann wirklich den ganzen Bestand anschauen, dass man das auch nicht also öfter als nötig macht. Ich meine, klar, wenn man will, kann man alle 3 Monate sich hinsetzen und überlegen, aber ich meine, wir sprechen da über ein minimales Mietdelta, das uns entgeht, wenn wir es einmal jährlich machen.
Ja, genau. Also wir haben ja darüber diskutiert, ne, und sind auch zu dem Entschluss gekommen, weil wir haben ja jetzt eine Ankaufsphase gehabt. Und bei Neuvermietungen indexieren wir ja die meisten Mieten, ne, weil es für uns sinnvoll ist. Wir sind ja schon an der Spitze des Marktes und wollen uns nicht auf die ortsübliche Vergleichsmiete verlassen, sondern indexieren an den Verbraucherpreisindex oder koppeln die Miete an den Verbraucherpreisindex durch die Indexmiete. Und da haben wir darüber diskutiert, ne, ob wir jetzt irgendwie überlegen, dann wirklich monatlich durchzugehen und die Indexmieten zu prüfen, ob wir was erhöhen. Wir haben uns aber dazu entschieden, zwecks Effizienz eben das einmal im Jahr zu machen, ne, dass wir uns hinsetzen, genau. Und dann einmal im Jahr zukünftig die Mieten überprüfen und entsprechend erhöhen. Aber ich will sagen, das ist und bleibt Chefsache, ne? Diesen Überblick, diese Kontrolle zu haben, dass wir wissen, wann welche Mieterhöhungen stattfinden.
Überblick und Kontrolle auf jeden Fall und auch teilweise ein bisschen in die Entscheidungsfindung reingehen, weil es macht nicht immer, es ist nicht immer opportun, jedes Jahr bei jedem Mieter einfach pauschal die Miete zu erhöhen, ohne zumindest das Mietverhältnis kurz anzudenken. Es gibt tatsächlich Fälle, Situationen, wo das nicht optimal ist. Wenn man jetzt gerade sich in einem ungewollten Streit befindet mit dem Mieter, weil wir gerade aus der Winterphase rauskommen, wo die Heizung 6 Wochen defekt war oder Wasser im Keller ständig steht oder aus welchen Gründen auch immer vielleicht gerade ein finanzieller Engpass besteht oder eine sehr hohe Betriebskostennachzahlung von den Mietern zu leisten ist oder was auch immer, kann es durchaus sinnvoll sein, ein Jahr auszulassen und den Mieter dann nicht noch mit einer Mieterhöhung zu überziehen, wenn man kurz nachdem man gerade eine Spannung hatte. Oder aber es gibt, ich denke auch an ein Mietverhältnis in einem Haus, da waren wir wirklich an der Marktspitze mit der Miete. Und dann haben wir nochmal erhöht, um zugegeben, das war in der Zeit mit höherer Inflation, also einen signifikanten Betrag von, ich glaube, um die 40 Euro. Und der Mieter ist dann ausgezogen, weil dann die Miete einfach nicht mehr tragbar für ihn war. Also will damit sagen, ich glaube, derzeit noch, jedenfalls solange du nicht einen Asset Manager hast, der auch zahlenaffin und auch ein wirtschaftliches Verständnis für die Immobilien mitbringt, bleibt es Chefsache, zumindest einmal im Jahr bei jedem Mietverhältnis kurz sich reinzudenken und zu überlegen, ob da jetzt die Mieterhöhung optimal platziert ist. Das muss man ja auch nicht stundenlang überlegen für jeden Mieter. Bei den meisten Mietern macht man es einfach, weil da alles normal läuft. Und bei 10% der Mieter hält man es halt ein Jahr zurück.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Und wir waren jetzt schon bei den Aufgabenbereichen Mietbuchhaltung, Mieterhöhung, Mieterkommunikation, ne? Facility Management, was würdest du da sagen, bleibt Chefsache? Weil wir setzen ja einmal Strukturen auf, ne? So dass das umfasst ja vor allem die ganze Bewirtschaftung der Immobilie. Also Routinen, Unternehmen finden, ne? Für Rauchwarnmelder inklusive Wartung, Heizungswartung, Außenanlage, Versicherungsanlagen. Also alles, was wirklich mit der Immobilienbewirtschaftung zu tun hat. Ne? Das setzen wir einmal auf.
Die low-hanging fruits hier sind erstmal Treppenhaus und Hofreinigung und Winterdienst, weil das sind so die Aufgaben, die man wirklich sicherstellen muss und wo man die meisten Mieter bzw. deren Goodwill verliert, wenn es nicht funktioniert. Ne? Also ich glaube, die größten Beschwerden oder die meisten kriegen wir mit deswegen, weil Treppenhäuser nicht richtig gereinigt werden. Das hören wir ganz oft. Jetzt das konkret aufzusetzen, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt Chefsache, aber das zu kontrollieren, dass es passiert, da wirklich mal sich einen Überblick zu machen über alle Häuser und alle Versorger und Dienstleister, einmal einen Überblick aufzutragen und zu sehen, ob man wirklich für jede dieser Aufgaben, die du gerade genannt hast, eine Firma oder einen Dienstleister zur Verfügung hat für jedes Haus, das sollte man schon einmal wirklich sauber mit den Mitarbeitern aufgesetzt haben. Vor allem, ja, wenn man im Mehrfamilienhausbereich ist. Ne? Im Wohnungsbereich ist zu unterscheiden, das ist ja WEG-Aufgabe. Also wenn man eine Eigentumswohnung kauft, dann muss man sich jetzt nicht um Treppenhausreinigung und Winterdienst kümmern. Das ist Aufgabe des WEG-Verwalters. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man es halt auf die Tagesordnung setzen und darüber diskutieren. Aber da kann man es nicht selbstständig umsetzen.
Ja, genau, richtig. Also wir sprechen ja jetzt gerade von der Miethausverwaltung, ne? Weil wir kaufen ja überwiegend Miethäuser. Man muss ja eben schon differenzieren, das ist klar. Wenn man jetzt eine Wohnung kauft, dann kauft man sich ja eine WEG, richtig, eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Und dann gibt es ja die WEG-Verwaltung. Die kümmert sich ja um diese Themen, ne? Und dann bekommt man das quasi nur mit über die Versammlungen, die Eigentümerversammlungen und die Kosten, die dann umgelegt werden. Aber wir haben ja zum großen Teil Häuser und da geht es um diese Themen, genau. Also wir haben ja auch, ne, eine Liste aufgesetzt, wo wir dann pro Objekt alle Versorger erstmal drin haben, Zählerstände, beziehungsweise Zählernummern inklusive Lage der Zähler, wo die im Haus sind, alle Dienstleister, ne, die so rund um das Haus notwendig sind, um die Bewirtschaftung aufgenommen, inklusive auch Schlüsseldienst, wo welcher Schlüssel nachzumachen ist, wenn da irgendjemand Bedarf ist. Ja. Genau, das haben wir einmal aufgesetzt. Die Mitarbeiterinnen haben das ja jetzt mit Leben gefüllt und füllen es jetzt zu Ende gerade. Ja. Jetzt weiter. Und das ist dann trotzdem unsere weitere Aufgabe, ne? Da dran zu bleiben, im Overhead zumindest, und dafür zu sorgen, dass wirklich dann überall die Firmen da sind, an jedem Objekt, und die gut bewirtschaftet werden.
Ja, vielleicht auch hier, was auch Chefsache in dem Bereich ist die Entscheidungsfindung, was man auch überhaupt an externe Firmen vergibt. Weil vielleicht hat man ja Mitarbeiterstrukturen, die sowas wie den Hausmeisterdienst und die Reinigung abfedern können. Und da kann man ja vielleicht sogar eine kleine Marge mitmachen, wenn man die Person irgendwie in einer anderen Firma, in einer anderen operativen Firma angestellt hat und dann einen kleinen Mehrwert generiert für die andere Firma, die operativ tätig ist, weil man eine kleine Unternehmensmarge on top draufschlägt. Es besteht ja nur das allgemeine Wirtschaftlichkeitsgebot. Klar, man darf da jetzt keine dreifachen Marktwerte den Mietern als Betriebskosten in Rechnung stellen, aber ein bisschen Top-up kann man ja machen. Und auch da wieder die gleiche Frage wie die wir gerade in dem ganzen Podcast hier behandeln. Selbst machen oder abgeben. Also es kann ja in vielen Fällen sinnvoll sein, jemanden anzustellen, sei es, weil du gerade eh einen Allrounder vor Ort hast, der für dich als Runner überall tätig ist in den Häusern, oder weil du gerade, du nennst ihn immer gerne Sheriff, einen Sheriff im Haus hast, einen Hausmeister, der sich seit 30 Jahren um das Haus kümmert und der das günstiger abbildet als eine externe Firma mit einer komplexen Bürostruktur und der eh immer vor Ort ist und sehen kann, ob gestreut, ob gereinigt, ob Garten gepflegt werden muss. Also so, ich würde sagen, so diese Weichen, die sollte man einmal auch von oben herab gestellt haben, ob man bereit ist, diesen Weg zu gehen oder ob man sagt, spricht ja auch, kann mit auch mal was dafür sprechen, wir geben alles an eine externe Firma, die eben funktionierende Strukturen hat.
Ja, richtig, genau. Also wir sind ja noch nicht ganz fertig, ne, mit unserer Struktur, mit der Verwaltungsstruktur. Aber so, und wir bleiben auch dran, ne, das ist auch wichtig. Das heißt, wir nehmen Fehler mit auf und irgendwie Beschwerden der Mieter und auch von Mitarbeitern, wenn wir zum Beispiel das Thema Schlüssel uns anschauen, ne, und sehen, okay, wir haben Schlüsseltresore an den Häusern und das funktioniert vielleicht nicht immer einwandfrei, überlegen wir eben, wie du gerade den Begriff genannt hast, Objekt-Sheriffs, ne, sozusagen einzusetzen, die dann pro Objekt sich auch unter anderem um die Ordnung kümmern im Haus, aber auch um das Schlüsselmanagement. Das heißt, das bleibt ja auch unsere Aufgabe, ne, einfach darauf zu reagieren, da mit reinzuschauen und ja, flexibel zu bleiben, wenn da Prozesse nicht funktionieren. Okay, und lass uns mal die weiteren noch durchgehen. Also ich denke, Prozessdokumentation ist klar, haben wir auch als Aufgabenbereich gehabt. Das bleibt bei uns, ne, weil wir eben die Prozesse vorgeben, strukturieren, dokumentieren. Was ist denn zum Thema Sanierung, Renovierung und Asset Management zu sagen? Ich habe ja eben gesagt, dass wir das für uns schon klar differenzieren. Das heißt, wir sehen Sanierung und Renovierung als einen Aufgabenbereich und da verstehen wir vor allem Sanierung, Renovierung von Wohnungen, von Neuvermietung, ne? Wenn Wohnungen leer werden, dass wir uns dann überlegen, okay, in welchem Umfang muss hier was renoviert werden, bis wir das dann an den Markt wieder bringen können in die Neuvermietung. Und wir differenzieren ja dazu Asset Management und Bestandsentwicklung. Ne? Das heißt, wenn wir ein Haus kaufen, überlegen wir ja, ne? Wir setzen uns zu zweit hin, eben teilweise auch Marc und Stefan überlegen, wo bauen wir Balkone an, wo finden wir welche Optimierung, ne, im Bestand. Ja. Genau, und was würdest du da jetzt so aus Erfahrung auch sagen und in die Zukunft blickend, was sollte da Chefsache bleiben?
Ja, also ich glaube, von hinten angefangen fällt es am leichtesten. Der letztgenannte Punkt, Bestandsentwicklung bezüglich dieser groben Leitlinien. Wie entwickeln wir unseren Bestand? Wollen wir da wirklich signifikant die Häuser aufwerten? Energetische Sanierung machen, Balkonanbauten, Dachgeschossausbauten etc. Ist völlig klar, das hat mit Verwaltung nichts zu tun. Das ist definitiv Chefsache, wenn man nicht jetzt gerade einen hochintelligenten und hochambitionierten Projektmanager an Bord hat oder der auch Bauleitungserfahrung mitbringt, was man ja am Anfang ja nicht haben wird, dass die Jungs kosten sehr viel Geld. Das muss man auf jeden Fall selbst entscheiden und auch dann tatsächlich die Umsetzung mit betreuen. Also das, klar, natürlich hat man dann Firmen und man hat auch Planer, aber trotzdem, da bleibt auf jeden Fall, also das sehe ich auf absehbare Zeit auf jeden Fall bei uns. Etwas differenzierter ist es zu beantworten für den Bereich Renovierungen, Sanierungen, weil das ist nicht etwas, was zwingend immer Chefsache ist. Also wenn man irgendwann einmal, und das haben wir mittlerweile für Brandenburg und auch langsam für NRW, die beiden Orte sind ja jedenfalls auf unserem Bestand bezogen strukturell unterschiedlich, hat man ja irgendwann so einen Standard definiert an Aufgaben, die man machen muss. Und da wird es immer die Zuarbeit, die wir leisten müssen, immer geringer. Mittlerweile haben wir einen Baukoordinator, mit dem wir seit 5 Jahren zusammenarbeiten, für Brandenburg jedenfalls, aber NRW hilft auch, der, wenn die Wohnung frei wird oder im Optimalfall noch während der Mieter drin wohnt, sich die Wohnung anschaut und den Bedarf feststellt, was an Renovierungsarbeit zu tun ist, wenn sie renoviert werden muss. Manchmal muss man ja nicht, aber wenn renoviert werden muss. Da unterbreitet er uns einen Vorschlag. Wir schauen kurz, sind alle Arbeitsschritte, die er dort aufführt, wirklich dringend erforderlich? Weil unser Ansatz ist ja, so wenig wie möglich, so viel wie nötig zu renovieren. Die Wohnung soll halt marktgerecht vermietbar sein, aber keine Luxussanierungen. Und nach Abstimmung dieses Leistungsumfangs gehen wir dann an die verschiedenen Handwerker, mit denen wir zusammenarbeiten, ran und bitten um Angebote. Und da wird dann manchmal nochmal vielleicht nachverhandelt, nochmal überlegt, ob man vielleicht Kosten noch irgendwo einsparen kann. Das ist aber tatsächlich auch noch bei uns. Also das ist so, ich will nur sagen, der Arbeitsaufwand, den wir da jetzt einsetzen, der ist sehr, sehr gering geworden, weil wir ja eben klare Standards definiert haben, wie bei uns in Brandenburg und langsam jetzt auch in NRW, eine Wohnung die in die Vermietung gehen soll, auszusehen hat. Aber fairerweise muss man sagen, das ist dann auch immer noch nicht bei uns klassische Verwaltungsaufgabe, also noch nicht. Ne? Das müssen wir überlegen, dass wir das jetzt im Laufe der nächsten 12 Monate auch zumindest ein Stück weit delegiert kriegen. Aber ja, alleine auch aus Gründen unserer Herkunft, wir sind ja beide polnischstämmig, wir sprechen die Sprache, unsere Baukoordinatoren und Jungs sind halt alle aus Polen und da fällt es uns natürlich viel, viel leichter, so den Arbeitsaufwand abzustimmen, zu koordinieren und dann zu kontrollieren.
Also müssen unsere Mitarbeiter Polnisch lernen, ist die...
Ja, habe ich auch gesagt, warum war das in der letzten Stellenausschreibung nicht drin? Ne? So, scheiß auf Englischkenntnisse, die müssen Polnisch können.
Genau. Ja, okay, ja genau, das würde ich genau sagen, das heißt, wir gehen schon in die Richtung, ne? Dass wir das immer mehr delegieren, automatisieren. Wir haben Prozesse und Standards geschaffen, aber wir sind immer noch drin. Wo wir aber auch schon drin bleiben werden, ist das Thema, man kann sagen, Asset Management, ne? Entwicklung von Potenzialen. Das heißt, was wir immer machen, was wir auch machen werden, nach wie vor mindestens einmal im Jahr, uns ja hinzusetzen und dann Objekt für Objekt durchzugehen. Das machen wir ja auch zu viert, ne? Mit Marc und Stefan auf unseren berühmten Offsites. Mhm. Wo wir uns ja einmal im Jahr treffen und dann Objekt für Objekt durchgehen. Wir haben ja ein Performance-Tracking, das war damals Markus' Idee, die haben wir dann auch so umgesetzt und finden sie auch mittlerweile gut, auch wenn es am Anfang ein großer Initialaufwand war und immer noch ein Pflegeaufwand ist, denn wir haben ja pro Objekt 4 PowerPoint-Slides, ne, wo wir alles festhalten, Stammdaten, aber auch die ganze Entwicklungsreise des Objekts, inklusive energetischem Zustand und der Mietsituation. Und da setzen wir uns ja mindestens einmal im Jahr immer hin, gehen Objekt für Objekt durch und überlegen uns die nächsten Schritte. Wo steht das Objekt jetzt? Wo wollen wir das hinbekommen? Was ist die Strategie? Und überlegen dann, was muss in den nächsten 12 Monaten passieren, damit wir das Objekt eben, ne, entwickeln können, das Potenzial ausschöpfen können. Und ich denke, da sind wir uns einig, ne? Das wird auch langfristig wahrscheinlich bei uns bleiben, weil das ist eben keine Verwaltertätigkeit, sondern eine praktische Eigentümeraufgabe.
Absolut.
Genau, strategisch. Okay, und dann eigentlich als letzter Punkt allgemeines Office-Management, aber ich denke, das können wir kurz halten, weil das übernimmt ja unsere Mitarbeiterin der ersten Stunde bis heute hervorragend, inbound, vor allem der ganzen Briefe und E-Mails. Das ist groß, also eigentlich fast alles delegiert, ne? Kann man festhalten bei uns.
Ja.
Es sind nur noch vereinzelt Prozesse, die bei uns auftauchen. Also wir wundern uns ja immer wieder, warum zu uns ja keine Briefe vordringen. Und wenn wir dann unsere Mitarbeiterin fragen, wie viele Briefe kommen denn so an im Büro, sagt sie ja regelmäßig irgendwie was, 30 bis 40 Briefe, die da wöchentlich ankommen.
Pro Woche,
Genau, pro Woche, genau. Also das ist, glaube ich, ein Prozess, der uns schon sehr gut gelungen ist, der aufgebaut ist.
Ja,
okay,
ja.
Also wir können jetzt erstmal festhalten, ne? Bei dem Thema Aufgabenbereiche, wir haben jetzt darüber gesprochen, was bleibt Chefsache. Auf jeden Fall muss man differenzieren, kauft man sich ein mit einer Wohnung und einer WEG, oder kauft man ein ganzes Mehrfamilienhaus? Weil wenn man ein ganzes Mehrfamilienhaus kauft, dann fallen eben die ganzen Aufgabenbereiche bei einem selbst an. Ne? Wenn man keine Verwaltung beauftragt, sich für die Selbstverwaltung entscheidet, die wir gerade besprochen haben, kauft man eine Wohnung, dann fällt eigentlich nur die sogenannte Sondereigentumsverwaltung oder so Verwaltung des Sondereigentums an. Ne? Das heißt nur die Kommunikation mit dem Mieter, Betriebskostenabrechnung. Ne? Das sind so die klassischen Aufgaben, die dann hängen bleiben. Man darf den Aufwand nicht unterschätzen. Was wir empfehlen würden, aus dem Vorgespräch heraus, ne, würde ich auch festhalten, dass man sich vorher hinsetzen sollte und zu überlegen, okay, welche Aufgaben fallen an, ob jetzt WEG oder ganze Miethausverwaltung, was davon will ich delegieren, was sollte Chefsache bleiben? Und darüber haben wir jetzt, ne, gesprochen, unsere Erfahrung zumindest mitgeteilt. So, dann nächster Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist. Du hast ja eben so schön unsere Reise kurz zusammengefasst, was die Personalbesetzung angeht. Ne? Wir kamen ja über externe Verwaltungen, über die ersten Mitarbeiter, dann wieder von Mitarbeitern weg zu virtuellen Assistentinnen. Und heute haben wir eben wieder 2 feste Mitarbeiterinnen, nämlich eine für NRW, für unseren Bestand in NRW mit 20 Stunden pro Woche, eine für unseren Bestand in Brandenburg mit 35 Stunden pro Woche. Mit klaren Rollendefinitionen. Wir haben die ja gerade, ne, seit Januar und Februar beschäftigt. Lass uns mal darüber sprechen, weil da konnten wir jetzt auch schon einige, ja, Learnings sammeln, einige Fehler machen. Was würdest du sagen, so retrospektiv, was ist wichtig, wenn jetzt die Zuhörer uns zuhören und sich überlegen, okay, wir kaufen die ersten Wohnungen, da haben vielleicht 3, 4 Wohnungen gekauft, überlegen dann das erste Mehrfamilienhaus zu kaufen. Wann macht vielleicht eine VA Sinn, wann ein fester Mitarbeiter und wo sind so die Unterschiede? Was würdest du sagen aus den letzten Jahren?
Also ich würde sagen, bei der ersten, zweiten, dritten Wohnung braucht man über Mitarbeiterstruktur noch überhaupt nicht nachdenken. Das wäre viel zu früh. Wenn man das erste Mehrfamilienhaus kaufen will mit, sagen wir, 6 bis 10 Einheiten, kann man anfangen, drüber nachzudenken. Also ich würde als erstes immer anfangen mit dem Office Management. Also wirklich allgemein, sehr wirklich, also das ist so ein sehr zusammenfassender, abstrakter Begriff, aber da fallen immer wirklich so viele Tätigkeiten rein, die einfach sehr schnell auflaufen und die nervig sind. Es fängt an bei der Post. Dann mal hier und da einen Termin abstimmen. Dann vielleicht mal, also die Person kann ja dann auch für dich die Betriebskostenabrechnung machen erstmal, solange da keine sonst großartigen Aufgaben anfallen. Hier mal Besichtigungstermine für eine Neuvermietung koordinieren. Also all die Aufgabenbereiche, die wir oben angesprochen haben, die sind ja am Anfang mit 10 Einheiten relativ überschaubar vom Umfang her. So, da jetzt erstmal eine Kraft reinzuholen, die vielleicht noch nicht zwingend Verwaltungs-Background haben muss, aber die eine gute Selbstorganisation hat, damit würde ich sagen, fängt man auf jeden Fall am sinnvollsten an. So, und dann kann man sich der Frage stellen, was muss das für eine Person sein? Also, wie gesagt, Verwaltungs-Background meines Erachtens nicht zwingend, wenn man aber wirklich vorhat, größer zu skalieren und man es nicht bei 10 Einheiten belassen will, sondern in Richtung 100 Einheiten gehen will, dann würde ich sagen, sollte man das schon mit berücksichtigen. Und dabei darüber nachdenken, dass man ja nicht bei diesem überschaubaren Aufwand bleibt, sondern irgendwann der Aufwand wirklich eine funktionierende Verwaltungsstruktur erfordert. Und da würde ich auch sagen, wenn man das vorhat, dann sollte man von Anfang an sich gleich jemanden ins Boot holen, der auch im Optimalfall eine Verwaltungsausbildung hat und wichtig, nicht oder, sondern auch schon in dem Bereich einschlägige Berufserfahrung gesammelt hat, weil unsere bisherige Praxis zeigt auch schon, immer Verwaltung ist kein No-Brainer. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel auch erstmal theoretischen Background, aber auch praktische Skills erfordert, die man mit der Praxis mitkriegt. So, und dann kann man sich die Frage stellen, wo fischt man? In welchem Teich fischt man jetzt nach diesen Personen? Du hast es schon vorhin gesagt, es gibt eine sehr große Community von Expats, die in alle Herren Länder sitzen, deutschstämmig sind, also ist ja wichtig, ne? Die Sprache muss halt, also müssen nicht deutsch sein, aber die müssen der deutschen Sprache mächtig sein, weil die meisten Mieter nur der deutschen Sprache mächtig sind, und die aus der Ferne helfen können. Der Pool ist relativ groß, und dann gibt's halt den Pool an klassischen Arbeitssuchenden, die ja im Optimalfall lokal tätig sind und da auch nach Anstellung suchen. Und die sich dann auch als Verwaltungsfachkraft anstellen lassen wollen. So, die Frage muss man sich da auch stellen, in welchem Teich fischt man? Beides hat Vor- und Nachteile. Wir haben ja beides durch. Ich würde sagen, ein Vorteil bei dem Teich VA ist Verfügbarkeit. Also ich glaube, man findet da schneller relativ pfiffige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der anderen Seite aber weniger, die wirklich harten Verwaltungs-Background haben. Weil, Martin, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, so der Prototyp an Verwaltungsfachkraft, egal ob männlich oder weiblich, ist ja tendenziell jemand, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, eher jemand, der sicherheitsbewusst, konservativ, eher reaktiv als proaktiv denkt und tendenziell nicht jemand ist, der als Digital Nomad auf Bali sein VA-Business aufbaut. So tendenziell, ne? Also da wird man jetzt in dem ersten Pool, wird man jetzt weniger klassisch ausgebildete Immobilienverwaltungsfachkräfte finden. Auf der anderen Seite hat das auch Nachteile, weil man eben dann diese Proaktivität, also dieses Mitdenken, dieses Gestalten weniger findet bei Leuten, die halt eben wirklich nur Verwaltung gelernt haben. Das wiederum findet man eher bei den Digital Nomads in Bali, weil die halt zwangsläufig alternative Lebensmodelle für sich aufsetzen wollen und damit dann auch wirklich zeigen, dass sie auch bereit sind, outside of the box zu denken. Beides hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt, also es ist ja der Best Case, dass du jemanden hast, der mitdenkt, der aktiv mitgestaltet, aber natürlich willst du auch jemanden haben, dem du nicht erstmal erklären musst, was eine Betriebskostenabrechnung und eine Mieterhöhung ist. Also das hat dann eine sehr lange Anlaufphase. Weiterer kleiner Nachteil bei VAs ist halt, die legen naturgemäß viel Wert auf ihre Freiheit und Ungebundenheit, haben meistens alleine auch schon aus steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Gründen viele Auftraggeber oder zumindest mehr als ein, und sind deswegen nicht so stark gebunden an dein Unternehmen, sowohl zeitlich, arbeitshygienisch als auch emotional. Und die Gefahr ist höher, dass die sich irgendwann umentscheiden und eben nicht 10, 15 oder sogar 20 Jahre mit dir bleiben, während das bei der klassischen Verwaltungsfachkraft durchaus wahrscheinlicher ist. Aber wie schon gesagt, diese Person sucht eher Sicherheit und Stabilität.
Das Immocation Festival lebt von der Community und genau deshalb brauchen wir dich und wir suchen dich sozusagen. Wir stellen gerade das Aussteller-Lineup für 2026 zusammen und suchen Unternehmen, die Immobilieninvestoren wirklich weiterbringen. Also vielleicht arbeitest du selbst mit einem Anbieter zusammen, den du uneingeschränkt empfehlen kannst oder hast ein eigenes Unternehmen, das perfekt zur Immocation-Zielgruppe passt. Beim Festival treffen über 6000 aktive Investoren auf ausgewählte Partner und genau diese Qualität macht den Unterschied. Deshalb schick uns deine Empfehlung oder melde dich direkt bei uns unter immocation.de/Aussteller. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass beim Festival genau die richtigen Unternehmen vor Ort sind.
Ja, würde ich auch so unterschreiben und gleichzeitig noch mit dem Klischee aber aufräumen wollen ein bisschen, weil es gibt natürlich die VAs, die du beschreibst, die auf Bali am Pool sitzen und einen Laptop auf dem Schoß haben und das irgendwo zwischenquetschen, ne? Sozusagen die 4, 5 Auftraggeber, die man hat. Wir haben aber auch natürlich die andere Beispiele, ne? Das heißt, wir haben ja auch VAs, die gesettelt sind, die irgendwo in der Stadt schon fest wohnen, mit vielleicht Familie.
Richtig,
Und jetzt nicht reisen, ne? Im Van, sondern im Haus wohnen. Deutschsprachig sind, aber vielleicht Arbitrage auch betreiben. Ne? Das heißt, im Land wohnen, wo es vielleicht günstiger ist, aber den deutschen Stundenlohn verdienen wollen.
Ja, ja, klar.
Und die sind auch sehr zuverlässig. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, wenn man am Anfang überlegt, in die Strukturen zu gehen, in der Selbstverwaltung, wie du auch gesagt hast, lohnt es sich nicht von vornherein natürlich Mitarbeiter zu nehmen. Das ist klar. Das heißt, ich würde auch sagen, am Anfang würde ich anfangen mit VAs, mit Virtual Assistenten. Wenn ich in die Richtung gehe, würde ich auf jeden Fall Das würde ich heute so machen, jemanden suchen mit Erfahrung. Und da hast du gesagt, ja, also Festangestellte sind auf jeden Fall meistens qualifizierter, weil sie vor allem Erfahrung haben. Aber auch da, ne, haben wir auch mindestens eine VA mit einer immobilienkaufmännischen Ausbildung. Also ich will nur sagen, das gibt es am Markt. Wenn ich in Richtung VA denken würde, würde ich auf jeden Fall jemanden suchen, der nicht mit dem Laptop auf dem Schoß auf Bali ist. Ja. Und Verwaltungserfahrung hat.
Bei dir, aber selbst an die, ich glaube, ich weiß, an wen du denkst, selbst an die VAs, mit denen wir zu arbeiten, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten und uns sehr unterstützen, die haben mehrere Projekte. Die arbeiten nicht nur für uns. Das ist schon ein Unterschied.
Genau.
Du hast zum einen nicht die volle Kontrolle über deren Arbeitszeit, du hast nicht die ständige Verfügbarkeit und vor allem, und das kann ein Nachteil sein, du hast nicht den Fokus. Also so eine ganzheitliche Verwaltungstätigkeit mit einer VA aufzubauen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer.
Da 100%.
Auseinanderstrukturieren und dann noch eine Zwischenebene einziehen mit noch einer weiteren VA, die sich nur um das Management der VAs kümmert.
Ne, 100% bei dir, genau. Ich wollte nur den Punkt für mich betonen, ne? Also dass es nicht nur diese VAs gibt, aber 100% bei dir. Also die anderen Vor- und Nachteile sehe ich ja genauso, ne? Das heißt, was ja schon schön ist bei uns, jetzt merken wir auch vor allem mit der einen festen Mitarbeiterin, ne? Die wir ja schon von Anfang an haben, Thema Unternehmensbindung, Loyalität.
Ja.
Naja. Ich meine, das ist eben, wie du sagst, sie hat einen Auftraggeber, einen Arbeitgeber in dem Fall, nämlich uns, und nicht noch 2, 3 weitere. Sie wächst mit uns, sie geht durch alle, ne, Höhen und Tiefen mit uns, sie ist loyal, wir sind loyal zu ihr. Das heißt, man hat eine starke Bindung untereinander und daraus entsteht Loyalität. Das hat man dann mit VAs schwieriger, weniger bis gar nicht, würde ich sagen.
Klar.
Verfügbarkeit ist ja auch ein Punkt, ne, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt mittlerweile haben ja einen festen Rahmen. Das heißt, wir wissen, wenn wir sie in der Zeit anrufen, dann sind sie auch erreichbar. Oder rufen wir uns zumindest gleich zurück. Bei VAs ist es ja häufig, ne, kennen wir aus Erfahrung zumindest ja anders, aber darauf muss man sich einstellen, wenn man damit arbeitet.
Das kann man ja absprechen vorher, aber der Regelfall wird sein, die wird nicht von morgens um 9 bis nachmittags um 15 Uhr für dich bereitstehen.
Ja. Genau, wie du sagst, weil sie wollen ja frei sein, also Freiheit, ne, ist ja ein hohes Gut für VAs. Das heißt, sie machen die Arbeit, wann es ihnen vor allem passt. Klar kann man absprechen, aber trotzdem glaube ich nicht das Maß der Verfügbarkeit, ne? Wie bei festen Mitarbeitern. Thema Fokus auf jeden Fall, der da damit einhergeht, wenn man mehrere Mitarbeiter, Auftraggeber hat, dass man nicht so fokussiert sein kann. Und auch Kontrolle irgendwo, ne? Weil bei VAs, das sind ja freie Mitarbeiter, auch zwecks Sozialversicherungsthemen, die du gerade kurz angeschnitten hast, sollte man ja sie nicht zu eng in die eigenen Systeme bringen und quetschen mit eigenen E-Mails und Co. Und das geht bei Mitarbeitern natürlich anders. Die arbeiten ja mit der eigenen E-Mail, mit unserem Programm. Also ein Für und Wider, wobei ich glaube, gerade am Anfang, wenn man die ersten Wohnungen kauft und in die Selbstverwaltung gehen will, fast bis ganz alternativlos über VAs zu gehen, ne, aus unserer Sicht.
Ja und nein, also ja und nein, weil wir haben über einen Punkt noch nicht gesprochen, das ist Lokalität.
Mhm, also, das stimmt.
Ja. Das ist nämlich auch ein großer Aspekt, den wir jetzt gerade auch festgestellt haben, dass es, man kann heutzutage mit Tools, dazu kommen wir ja gleich, und online natürlich unglaublich viel machen, und wir leben ja zum Glück in einer Zeit, die wirklich viel Remote-Tätigkeit ermöglicht, aber Verwaltung, finde ich, ist noch eine Tätigkeit, wo sie wirklich Vorteile hat in der täglichen Praxis, wenn man zumindest die Möglichkeit hat, sich die Häuser vor Ort anzuschauen, mit den Mietern vor Ort zu sprechen, sich ein Bild vor Ort zu machen. Das hat Vorteile. Also es ist nicht zwingend, man kriegt das hin. Es ist theoretisch möglich, alles mit dezentralen Strukturen aufzubauen, aber es ist irgendwie vereinfacht es vieles, wenn man eine Person vor Ort hat. Und deswegen würde ich auch eher sagen, wenn man die ersten Schritte geht, das kann von mir aus eine VA sein, weil man ja am Anfang noch nicht den 35-Stunden-Bedarf hat, sondern vielleicht nur 5 bis 10 Stunden. Natürlich kann das eine VA sein, aber ich würde schon sagen, dann könnte es eine VA sein, die vor Ort sitzt. Oder Alternative zur VA ist ja auch ein Minijob. Es gibt ja auch viele, die in der Nebentätigkeit sich eine 6 bis 8 Stunden Stelle pro Woche suchen, auf Minijob-Basis sich vergüten lassen wollen. Das hat ja auch steuerliche Vorteile für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sollte dann aber eine Person sein, die möglichst nah dran am Bestand wohnt.
Ja, einig. Ich hab vor allem auch gedacht an die ersten Wohnungen, die man ja in einer WEG kauft. Ne? Das heißt, stell dir vor, jetzt jemand kauft die ersten 2 Wohnungen in einer WEG.
Ja.
Da denkst du ja wahrscheinlich nicht gleich in Richtung Minijobber, ne? Um jemanden...
Vielleicht nicht bei den ersten 2 Wohnungen. Nee, das stimmt. Genau, da würde ich mir lieber jemanden Flexibles suchen, hast du recht. Aber auch da könnte das von Vorteil sein, wenn derjenige vor Ort ist oder diejenige. Allein, weil ich an das Thema Neuvermietung denke. Also, wenn du das nicht selbst machen willst, so dann die Besichtigungstermine, die ja recht zeitaufwendig sind, wenn die Wohnung leer wird, ist es ja cool, jemanden zu haben, der eine kurze Antwort dahin hat.
Ja, das wird gleich eine gute Überleitung sein zu unseren Prozessen. Aber das passt ja auch zu dem Thema. Weil wir haben es ja auch so gemacht, ne? Bis ins letzte Jahr noch rein, dass wir VAs hatten, die nicht vor Ort waren und dann vor Ort Besichtiger hatten, ne? Zum Beispiel um das Thema, was du gerade angeschnitten hast, zu bearbeiten. Das heißt, die haben dann Termine gemacht für die Besichtiger vor Ort, die dann die Besichtigung gemacht haben. Aber es ist schon ein Riesenvorteil, die Leute vor Ort zu haben, was wir jetzt gerade merken, ne? Beim Thema unserer neuen Mitarbeiter vor Ort. Und lass uns vielleicht das nutzen als gute Überleitung. Eben zu dem Thema Prozesse, Tools und Strukturen. Weil darüber wollen wir auch jetzt sprechen. Ne? Wir haben ja die einzelnen Erfahrungsstufen, Meilensteine in den letzten 5 Jahren gehabt mit den Mitarbeitern und VAs und Co. Und lass uns mal darüber sprechen. Wir haben festgehalten im Vorgespräch, unser wichtigstes Learning bislang war, dass es klare Prozesse geben muss, mit klaren Zuständigkeiten und mit klaren Triggern, damit jeder weiß, wann was zu tun ist.
Oh, ja, klar.
Wir mussten uns aber wir dürften uns vorarbeiten, ne, zu dieser Erkenntnis in den letzten 5 Jahren. Also die Erkenntnis war uns klar, aber wir durften uns dazu vorarbeiten, dass wir das jetzt auch leben in der Praxis, mehr etablieren.
Und haben auch den gedroschenen Satz, arbeiten am Unternehmen, nicht im Unternehmen. Jeder Unternehmer versteht den rational, aber den wirklich Tag für Tag zu leben, ist ein anderes Paar Schuhe.
Exakt, genau. Und wir haben ja auf der Reise auch verschiedene Strukturen und Tools ausprobiert. Ne? Lass uns erstmal kurz über Tools vielleicht sprechen, damit wir gleich darauf aufbauen und über Prozesse sprechen können. Weil wir wollen ja gleich ein Beispiel durchgehen, ne? Wie so ein Beispielprozess mittlerweile bei uns aussieht, weil das, denken, hoffen wir, einen großen Mehrwert für die Zuhörer hat. Und wir sagen jetzt einfach mal, welche Tools wir aktuell nutzen. Wir haben ja so eine Reise, auch eine Tool-Reise hinter uns. Ich würde sagen, dass Wichtigste für uns war ja auch das Thema CRM, weil darüber kann man auch gleich nochmal sprechen, ab wann ist ein CRM-System sinnvoll, ne, für Immobilien, aber für uns war es jedenfalls sinnvoll, weil wir 200 Einheiten roundabout bewirtschaften plus zig Garagen und Stellplätze und wir haben uns ja entwickelt von ganz am Anfang im kleinen Bestand ImmoCloud, ne, war ja, glaube ich, das Tool, was wir am Anfang benutzt haben, über dann ImmoWare24, wo wir uns dagegen entschieden haben, aus verschiedenen Gründen, und dann Nahhaus und ImmoCloud wieder getestet haben, ne, um das in unseren Gesamtbestand einzuführen. Wobei ich auch bis heute davon überzeugt bin, dass man den Bestand auch ohne CRM-System managen könnte, wenn jeder IT-affin wäre, ne, mit anderen Tools. Aber wir haben jetzt nach mehreren Wochen auch festgestellt, okay, nicht alle im System sind so IT-affin, dass jeder genau weiß, ne, wann man welches Tool benutzt, und uns dann dazu entschieden, dass wir das alles bündeln oder viele Informationen bündeln in einem Immobilien-CRM-System. Und jetzt ImmoCloud und Nahhaus ausprobiert und jetzt uns für Nahhaus entschieden, ne, dass wir mit Nahhaus weitermachen und da alle Informationen global eintragen. Dann daneben für uns auch wichtig, ja schon immer gewesen, ein gutes Projektmanagement-Tool nennt man das. Ne, da gibt es verschiedene. Wir hatten auch, du erinnerst dich vielleicht, in unserer sehr aktiven Akquisezeit mit Akquisiteuren auch das Tool Monday benutzt. Klar. Davor habe ich auch lange Trello. Bitte?
Davor Trello, genau.
Ja, genau. Davor haben wir auch lange Trello benutzt. Und jetzt sind wir bei Asana angekommen, was wir jetzt auch schon seit längerem benutzen. Und das ist ein Tool, was ich auch weiterhin, ne, sehr empfehlen würde. Unter anderem im Prozess gleich, den wir sehen werden, hören werden, Neuvermietung, haben wir das da abgebildet. Also Asana oder Kurzfassung Nahhaus, Asana. Das sind so die zwei Kerntools, ne, mit denen wir arbeiten. Daneben haben wir natürlich auch unser Büromanagement digitalisiert zum größten Teil. Oder zumindest den Briefeingang mit GetKaya, was wir benutzen, um 90% etwa, ne, der Briefe, die reinkommen, zu digitalisieren. Die werden ja in Postfach geschickt, die werden dort aufgemacht, digitalisiert und uns online zur Verfügung gestellt. Es gibt einige Briefe, die immer noch bei uns ankommen im Büro. Darüber freut sich unsere Mitarbeiterin besonders, wenn sie dann da ist und einen Stapel echter Briefe noch vorfindet, die sie einscannen darf. Aber jedenfalls 90% des Inbounds, des Briefeingangs, wird über GetKaya abgefedert.
Lass das nochmal kurz betonen, weil für mich war das einer der größten Gamechanger und Arbeitserleichterungen, weil was die machen ist, die richten eine Umleitung, eine Postumleitung von unserer Büroanschrift, wo wie gesagt 30 bis 40 Wochenbriefe ankommen, richten die um auf ihr eigenes Postfach. Das klappt nicht für jeden Zusteller, also das muss man für jeden Zusteller separat aufsetzen, aber von der Grundidee her kommt dann die Post, merkt, okay, GetKaya ist involviert, also schicken wir es nicht an Musterhausstraße XY, sondern eben zu Kaya. Die öffnen den Brief, scannen ihn und schicken dir und laden es hoch im Portal. Ne? Und dann kann unsere Office-Managerin entweder sagen, schick mir bitte den Brief zu, oder sie lädt sich erst bei der digitalen Version. Und ich glaube, du kennst die Zahl besser, Martin, das ist nicht teuer. Das kostet, was zahlen wir für die?
Müsste ich genau
99 Euro sind das, glaube ich.
Also, ja, das wird ja pro Gesellschaft, ne, abgerechnet.
Ja, ja, genau, klar, pro Empfängergesellschaft, ja. Aber das ist wirklich ein überschaubarer Betrag. Also viel mehr als das wird es nicht sein.
Ja, also ich glaube, wir haben, weil wir jetzt mehrere Gesellschaften haben, etwa 60 Euro pro Gesellschaft.
Also noch weniger sogar als 99, ja.
Ja, genau.
Und die nehmen uns ja wirklich verdammt viel Arbeit ab, weil das war ja auch ein Prozess, der vorher Sand im Getriebe hatte, weil wir immer jemanden brauchten, der zuverlässig die Post scannt, und ein vollbesetztes Büro zu haben, naja, also dafür ist unser Bestand noch nicht mal groß genug. Also.
Ja, nee, genau. Und wir haben das ja auch teilweise vorher abgebildet mit einem menschlichen Scanner, ne, kann man sagen.
Ja, genau.
Das heißt, eine Person, die auch im Büro war, um dann immer die einfach nur einzuscannen. Und das war dann in der Summe teurer und vor allem nicht ganz so lückenlos, ne, zuverlässig wie jetzt der digitale Dienst.
Natürlich nicht, ja.
Ja, genau. Um Briefe, das war jetzt der Briefeingang, um Briefe zu versenden, nutzen wir auch Letter Express, ne, auch ein sehr gutes Tool, um sozusagen nicht physisch den Brief ausdrucken zu müssen, sondern den einfach digital verschicken zu können, was dann halt selber ausgedruckt wird von dem Dienstleister und über die Post verschickt wird. Wobei das auch zunehmend mehr übers CRM gemacht werden wird. Ne? Ein gutes CRM-System sollte das auch natürlich drin haben. Und dann für uns natürlich ein etwas leichter Sonderfall, kann man sagen, weil wir haben ja auch das Thema Neuvermietung. Und wir nutzen für das Thema Neuvermietung PropStack. Ne? Das ist ein Makler-Tool eigentlich, weil wir auch eine Maklerbeteiligung haben und da ohnehin diese Lizenzen haben. Deswegen nutzen wir für die Neuvermietung PropStack. Wobei natürlich auch ohne Makler zum Beispiel, ne, auch eine gute Möglichkeit ist für die Neuvermietung, die ich empfehlen würde. Es gibt auch andere Dienstleister, die habe ich auch noch nicht ausprobiert, wie Everreal oder Everreal. Das ist jetzt irgendwie gerade in aller Munde, habe ich auch das Gefühl, aber Ich glaube, wenn wir nicht so einen großen Bestand hätten, sondern wenn wir anfangen würden und die ersten Einheiten hätten, vielleicht wie viele der Zuhörer, Zuhörerinnen hier, dann würde auch ohne Makler reichen.
Am Anfang. Ja. Also da bist du tiefer im Saft.
Ja, genau.
Wo du auch tiefer im Saft bist, Martin, da würde ich auch nicht unerwähnt lassen, weil das auch, finde ich, eine sehr große Hilfe ist in der Selbstverwaltung, ist unser digitales Callcenter von Compet.
Ja, genau. Dazu wollte ich jetzt kommen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt bei uns, ne? Weil wenn Mieter anrufen, dann wollen wir natürlich, das wollten wir auch von vornherein nicht, das ist dann so passiert, aber haben wir zum großen Teil wieder aufgeräumt, unsere Nummer rausgeben. Wir wollen ja nicht, dass Mieter uns bei jedem Wasserschaden anrufen, weil das könnten wir auch gar nicht abbilden. Das heißt, wir haben uns ziemlich schnell entschieden für ein Callcenter. Das heißt eben bei uns Compet, Kompmpet, weil die auch ziemlich zuverlässig sind für ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis, ne, aus unserer Sicht. Kann man mal auf der Seite sich anschauen, aber ich glaube 99 Euro, also 100 Euro roundabout.
Da waren es die 99 Euro, ja. Mhm.
99 Euro, genau, für 24/7 Erreichbarkeit. Und uns in der Kombination dann auch für eine oder mehrere virtuelle Nummern entschieden über SIPgate. Das heißt, bei uns funktioniert es ja so, dass wir bei SIPgate virtuelle Nummern haben und Mieter dort anrufen können. Und dann ist es meistens so eingestellt, dass dann die Mieter von da weitergeleitet werden an das Callcenter.
Ja.
Im Callcenter geht dann jemand ran mit unserer Firmierung, ne, das kann man da hinterlegen. Also
noch geht ein Mensch ran, das ist vielleicht noch zum Verständnis dazu sagen, weil digitales Callcenter klang jetzt so, das ist noch keine KI, da gehen wirklich Menschen ran, die ja gebrieft werden von uns. Ne?
Ja, genau, so ist es bei uns zumindest, genau. Ich will auch gar nicht sagen, dass das vielleicht aktuell die beste Lösung ist, weil ich höre immer wieder jetzt, ne, von neuen KI-Callcentern. Ich bin aber sehr geprägt so von der klassischen Immobilienbranche, du ja auch. Mhm. Ich war ja auch im Immobilienkonzern und du ja in der Kanzlei und Co. Und also für mich hat es noch mehr Gewicht, wenn ein echter Mensch zumindest rangeht.
Auf jeden Fall, zumal bei den Kosten. Also ich glaube ehrlicherweise, bei 99 Euro pro Monat kann das eine KI kaum günstiger abbilden. Irgendwann ja, aber derzeit noch, finde ich, es ist ein total fairer Wert.
Ja, genau. Also da könnt ihr uns gerne bei YouTube, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare schreiben, ob ihr da gute Lösungen habt, ne, die schon getestet sind.
Ja.
Ich höre immer wieder von Ideen, die es gibt und gefühlt sprießen diese KI-Callcenter gerade aus dem Boden. Ich höre das wirklich immer wieder, aber ich habe noch kaum jemanden getroffen mit fundierter Erfahrung, ne, dahingehend. Und genau, also wenn jemand was hat, gerne. Wir arbeiten jedenfalls mit dem Callcenter. Die werden von uns gebrieft. Ihr müsst euch vorstellen, da taucht dann immer eine Meldung auf, wenn unser Mieter anruft, zum Beispiel von der so und so Firma. Und dann meldet sich dann die Person, guten Tag, hier ist Frau Herr so und so von der Firma XY. Wie kann ich Ihnen helfen? Das heißt, die Mieter, ne, wir hören die Firma im Zweifel, wissen nicht, dass es ein Callcenter ist. Natürlich merken sie das irgendwann, je häufiger sie anrufen, aber ist ja auch okay für uns. Und diese Person schreibt uns dann eine E-Mail. Da ist auch eine Anweisung in ganz dringenden Fällen, was dann dringende Fälle sind, haben wir definiert, darf durchgestellt werden an bestimmte Personen. Aber in 99% der Fälle wird eine E-Mail geschrieben und das wird dann bearbeitet. Ja. Weil für uns ja auch der wichtige Ansatz ist, dass die Mitarbeiter ja bei uns die Themen so abarbeiten sollen, wie sie sich das für sich selber strukturiert haben.
Ja.
Wir wollen eben nicht, dass Mitarbeiter gestört werden, ne, in ihren Prozessen gerade.
Ja.
Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, kennt wahrscheinlich jeder, wenn man jetzt arbeitet und im Fokus ist, im Tunnel, dass dann irgendwie jemand ständig anruft und einen
arbeitet. Genau. Das ist eine wertvolle Hilfe. Was man halt dazu sagen musste, das Callcenter alleine, das wird die Probleme nicht lösen, mit denen der Mieter kommt. Das ist klar. Das ist wirklich nur das erste Auffangbecken. Aber, was wir auch schon festgestellt haben, der ein oder andere Call hat sich dann wirklich dadurch dann auch schon erledigt, ne? Durch diese erste Ansprache. Also wie auch immer das passieren kann, weil die Mitarbeiterinnen dort können ja inhaltlich nicht viel sagen, aber trotzdem, es ist so ein erster Schuss. Und wie du sagst, das ist der wichtigste Punkt, dass unsere Mitarbeiterinnen nicht gezwungen sind, während ihrer Arbeitszeit oder einen signifikanten Teil davon am Telefon zu hängen und auf Mieteranrufe zu warten,
sondern
per E-Mail abarbeiten können.
Und vielleicht auch für alle, die gerade anfangen mit Immobilien, ne, die erste oder die ersten Einheiten kaufen und in die Richtung denken möchten, kann man auch überlegen, nur SIPgate zu nehmen, weil SIPgate hat auch eine Mailbox-Funktion, die dann die Nachrichten transkribiert und per E-Mail schickt. Das heißt, man könnte da auch, ne, so habe ich es auch am Anfang gemacht, bei meinem Makler-Business damals, eine Bandansage machen und eine nette Nachricht draufsprechen und dann die Mailbox transkribiert bekommen per E-Mail. Und dann darauf zu reagieren. Das wäre vielleicht eine erste, ne, sinnvolle Stufe, um sich da die Kosten vielleicht zu sparen. Genau, bei uns ist es jedenfalls so, wir sind happy damit. Und die Mitarbeiter rufen dann auch über Zipgate zurück. Ne? Sozusagen nicht über die Handynummer, sondern über Zipgate. Weil da kann man auch rüber raus telefonieren, sodass der Mieter dann diese Büronummer hat, egal welcher Mitarbeiter rausruft. Genau, das ist dazu zu sagen. Natürlich arbeiten wir sonst auch viel mit WhatsApp als Kommunikationstool, ne? Intern bei uns.
Beim Intern, ja. Mhm.
Genau, das heißt, einige größere Firmen benutzen dafür Slack zum Beispiel. Das höre ich auch mal häufiger. Ich habe das auch mal benutzt im Makler-Business. Wir haben uns aber dazu entschieden, das über WhatsApp abzubilden, weil wir das sehr gut strukturiert haben in Gruppen bei uns und Verantwortlichkeiten. Dann, ja, so die Klassiker, ne? Dateiablagen, Microsoft Word und so weiter, brauchen wir, glaube ich, gar nicht erwähnen. Für die Zeiterfassung von Mitarbeitern und VAs nutzen wir Toggle und TimeTag, ne? Also Toggle für VAs, T-O-G-G-L, TimeTag für Mitarbeiter vor allem, da kann man auch gut Zeiten tracken und Krankheiten und Urlaube. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist Dativ Unternehmen Online, weil da arbeiten wir auch sehr intensiv in unserem Steuerbüro zusammen. Und zum Beispiel so ein Mini-Prozess Rechnungsbezahlung. Ne? Also Rechnung wird entweder von dir oder von mir freigegeben oder die Mitarbeiterin weiß schon, dass das eine klassische Rechnung ist, die nicht freigegeben werden muss, wird dann angelegt bei Dativ Unternehmen Online. Und wir, Bodo, du und ich, wir loggen uns ja einmal die Woche ein und prüfen die Rechnungen, die dann alle angelegt sind bei Dativ Unternehmen Online, geben die dann gesammelt frei und die Belege sind automatisch auch dort hinterlegt. Und der Steuerberater hat die Schnittstelle dazu.
Absolut, also super hilfreich. Super hilfreich, vor allem wenn man auf einen Steuerberater angewiesen ist, was bei der GmbH ja nahezu sofort passiert, ja.
Ja, genau. Das heißt, das ist der Überblick gewesen mit kurzer Erklärung jeweils zu unseren wichtigsten Tools. Und lass uns doch jetzt mal beispielhaft einen Prozess durchgehen. Mhm. Prozess Neuvermietung. Ne? Mal angenommen, das ist ja in der Praxis so, eine Kündigung kommt rein. Per Brief, das heißt, der Brief geht erstmal zu GetKaya. Haben wir gerade erklärt. Der wird dort digitalisiert, kommt dann über dieses Digitalisierungstool zu unserer Office-Mitarbeiterin, die legt das Ganze ab und trägt das Ganze bei uns im Asana ein. Das heißt, die Information landet im Asana. Wir haben im Asana ein extra Workflow, ein extra Projekt angelegt mit den einzelnen Stufen. Ne? In dem Fall Wohnung gekündigt. Und dann wird da die Wohnung angelegt, die Unterlagen, die Kündigung wird abgelegt und der Vorgang wird angelegt. Auch wird das automatisch dann, oder nicht automatisch, aber von der Mitarbeiterin eingetragen in der Mieterliste, die wir ja global pflegen in einer Excel-Liste, die aber gesperrt ist und nur für dich, für mich und für unsere eine Mitarbeiterin freigegeben ist, damit nur sie dort bearbeiten kann. Und parallel geht dann der Prozess E-Check los. Ne? Wir haben ja den Ansatz, wenn wir neu vermieten, dass wir eine sichere Elektrik haben und da eine sogenannte Wiederholungsprüfung der Elektrik veranlassen, ne, über einen Elektriker. Und bei uns ist es aktuell noch so, dass die Mitarbeiterin aus dem Office eben, die Kündigung angelegt hat, auch diesen Prozess weiterverfolgt, weil das muss man ja auch mit Vorlauf machen. Ne? Kurzfassung, ohne jetzt da ins Detail einzusteigen. Mhm. Dann geht automatisch die Kündigungsbestätigung raus an die Mieter und die Verwaltungsmitarbeiter müssen jetzt, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Entscheidungsmeilenstein, über den wir sprechen können, müssen jetzt Fotos einholen oder zumindest Informationen über den Zustand der Wohnung. Ne? Weil darüber haben wir auch im Vorfeld gesprochen. Und jetzt unterscheiden wir, und das ist wichtig, muss die Wohnung nach Auszug des Mieters renoviert, saniert werden von Neuvermietung? Oder kann sie back-to-back, ohne irgendwas zu machen, was ja auch manchmal so ist, neu vermietet werden?
Bodo. Oder allenfalls mit Schönheitsreparaturen, die
klar, erledigt sind, genau. Wie sehen wir das Thema? Wir haben ja im Vorfeld kurz darüber diskutiert. Was ist dabei zu beachten?
Ja, also das ist wirklich, das ist ein Punkt, auf den man wirklich sein Augenmerk legen sollte, weil der größte Schmerz bei der Neuvermietung ist Leerstand. Also das Hauptziel muss es in diesem Prozess sein, Leerstand zu vermeiden. Das heißt, man sollte so früh wie möglich in die Wohnung reingehen, sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob der Zustand, wie du sagst, direkt weitervermietbar ist, allenfalls nochmal streichen, Wände decken, was innerhalb von kurzer Zeit erledigt ist, oder ob man ein größeres Thema hat. Im Optimalfall hat man kein größeres Thema und man kann die Wohnung direkt in die Vermietung wieder nehmen. Dann sollte man das aber auch direkt tun. Hier muss man bedenken, dass der Mieter natürlich eine Verpflichtung hat. Das ist kein Gefallen, sondern es gibt eine Verpflichtung, dass der Mieter uns natürlich mit Vorlauf und Terminabsprache, er muss uns ermöglichen, mit Mietinteressenten die Nachvermietung zu ermöglichen. So, wenn er das nicht tut, Ist das ein Abmahngrund? Gut, der hat schon gekündigt, da kann man sagen, was kann man abmahnen. Aber auch Schadensersatz ist möglich, wenn wir dadurch einen Mietausfall generieren. Also bitte dran denken. So, die meisten Mieter machen das ja auch mit, weil die es ja wissen, jedenfalls wenn man es denen erklärt hat. Und dann sollte man auch wirklich zeitnah die ersten Besichtigungstermine laufen lassen, weil was ja ganz oft der Fall ist in der Praxis ist, Mietsuchende suchen ja nicht von heute zu nächster Woche eine Wohnung, sondern üblicherweise hat man ja selbst erstmal eine Kündigungsfrist, die man einhalten muss und sucht mit 2 bis 3 Monaten Vorlauf eine Wohnung. Deswegen sollte man so schnell wie möglich, also eigentlich kurz nach Kündigungseingang, sollte man sofort den Mieter kontaktieren und versuchen, mit dem die ersten Besichtigungen anzugehen. Das ist nur dann nicht erforderlich, wenn man weiß, die Wohnung ist in einem desolaten Zustand, weil seit 30 Jahren nichts gemacht wurde, wo man eh weiß, okay, da bringt das jede Besichtigung verschwendet, da muss man eh komplett sanieren, da braucht man es nicht. Und dann Probleme bereiten wie immer die Graustufen, wo das nicht so klar erkennbar ist, weil man ja auch nicht alle Schränke und Möbel weggestellt bekommt vom Mieter und sehen kann, ist die Wohnung jetzt wirklich direkt so weiter vermietbar oder muss man doch nochmal mehr als Schönheitsreparaturen erledigen. Aber grundsätzlich sollte man dann trotzdem schon, also wenn man Zweifel hat, ob die vermietet werden kann oder nicht, sollte man im Zweifel direkt in die Neuvermietung gehen, so würde ich sagen. Martin, ich weiß, diesen speziellen Punkt, den haben wir jetzt noch nicht endbesprochen, aber wahrscheinlich wirst du es ähnlich sehen. Einfach aus dem Gedanken heraus, Leerstände so nach größtmöglicher Sorgfalt zu vermeiden.
Klar, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, ne? Wir wollen ja eben Mietausfall vermeiden, deswegen bin ich voll bei dir. Und gleichzeitig weiß ich jetzt aus der Praxis, dass es manchmal nicht leicht ist, ne? Deswegen sollte man da schon wirklich ein Hauptaugenmerk drauflegen. Weil, wie du angedeutet hast, Mieter gewähren nicht immer Zugang freiwillig, ne, zur Wohnung oder geben uns Informationen über den Zustand der Wohnung. Und wenn man dem nicht hinterhergeht und nachgeht und wirklich dann den Mieter auf diese Pflicht hinweist, dann führt es zu Mietausfall. Weil dann muss der Mieter erstmal ausziehen, damit wir uns dann die Wohnung anschauen können. Und ich meine, selbst wir haben ja noch eine recht komfortable Situation, weil wir eben polnische Handwerker haben, ne, mit einer hohen Verfügbarkeit. Ja. Das heißt, sie können von einem Tag auf den anderen quasi sagen, hey, fahr mal dahin und sanieren die Wohnung. Aber gerade wenn man das nicht hat, ne, wenn man nicht polnischsprachig ist und einen größeren Bestand hat, muss man Vorlauf einplanen für Handwerker.
Ja.
Das heißt, ein extrem wichtiger Punkt, genau. Aber im Grundsatz sehe ich das genauso. Deswegen wollen wir auch immer involviert sein, ne, in dem Prozess. Das heißt, wir wollen schon von den Kündigungen erfahren, wir wollen gewährleisten, dass wir möglichst schnell Back-to-Back vermieten. Wir wollen immer wieder mal challengen, welchen Standard wir in der Wohnung machen. Oder so wie jetzt, ne, wir haben darüber diskutiert und gesagt, okay, was machen wir? 4 oder 5 Zimmer? Was ist besser gerade für die Zielgruppe am Markt? Ne, haben wir gerade über das Wald diskutiert.
Ja.
Zum Beispiel. Und da haben wir auch überlegt, okay, machen wir 4 oder 5 Zimmer? Machen wir ein Bad und ein Gäste-WC oder nicht? Ne? Und dann haben wir überlegt, okay, was sind die Kosten für die Umbaumaßnahme? Wie viel mehr Miete bekommen wir dadurch? Wenn wir uns unsicher sind, machen wir Testanzeigen, ne, um zu gucken, okay, wie viel mehr Miete bringt uns das wirklich,
wenn
wir da 5.000 Euro investieren.
Genau.
Und das sind dann so, ne, die Entscheidungsstellschrauben, wo wir noch drin sein wollen im Prozess.
Ja, nur für die Zuhörer auch, also so große Grundrissveränderungen wie Zimmeroptimierung und zusätzliche Bäder würden wir natürlich nur dann machen, wenn wir zum Ergebnis kommen, die Wohnung ist eh komplett zu sanieren. Also ich würde jetzt nicht, im Grundsatz, es kann Ausnahmen geben, wenn wir wissen, die Wohnung ist sonst schlecht vermietbar, ja, aber im Grundsatz, wenn eine Wohnung direkt weiter erreichbar ist, dann würden wir das, glaube ich, im Zweifel auch favorisieren, weil die Kosten sonst einfach sehr hoch sind.
Ja, 100%, ja. Genau, und dann geht der Prozess weiter, ne? Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, geht es aber von Prozessschritt zu Prozessschritt immer Sana-Board bei uns und dann wird alles vorbereitet. Also die Mitarbeiter kennen dann die Miethöhe, kennen den Zustand der Wohnung, wissen, was damit zu tun ist, ob jetzt Back-to-Back-Vermietung oder erstmal Renovierung. Parallel läuft der E-Check. Es wird gecheckt, ob alle Unterlagen vorliegen, also Energieausweis, Grundriss. Ne, wenn nicht, dann wird das nochmal entsprechend nachgebessert. Wenn die Wohnung vermietbar ist und wir alte Fotos noch haben von der zum Beispiel Vorvermietung, dann können wir damit schnell inserieren. Ja. Wenn die Wohnung erst saniert werden muss, ne, dann wird sie eben renoviert, saniert und dann werden Fotos eingeholt. Und dann geht das Ganze online. Und dann, ja, wenn du ergänzen willst.
Ja, ich wollte nur bei einem Punkt ergänzen, weil das ist schon noch ein Stück weit bei uns Chefsache, nämlich das richtige Pricing für die Wohnung zu finden. Weil, also wenn wir die gleiche Wohnung schon mehrfach vermietet haben, ja, aber selbst dann, das ist ja nichts, was die Mitarbeiter entscheiden, für welche Miethöhe wir die Wohnung online stellen, weil das keine No-Brainer-Aufgabe ist. Auch hier willst du ja einen Spagat schlagen zwischen nicht liegen lassen von wirtschaftlichen Potenzialen einerseits, andererseits aber auch nicht Leerstände produzieren, dadurch, dass du eine zu hohe Miete ansetzt, für die sich dann keine Interessenten finden. Und da diese goldene Mitte zu treffen, ist nicht so einfach, wie wir jetzt auch schon in den letzten Monaten festgestellt haben. Und das ist auch leider keine Tätigkeit, die einmalig gemacht wird und dann steht sie, weil auch wir, die Märkte sind ja dynamisch und auch wir vermieten ja nicht an jedem Markt jede Woche, sondern manchmal sind da Monate Abstand und da wissen wir auch nicht, wie die Miete sich entwickelt hat. Das muss man noch monitoren und gucken, wie viel Nachfrage gibt es nach einer Woche. Und wenn die sehr, sehr gering ist, muss man da auch nochmal nachfassen beim Pricing. Und das würde ich schon sagen, das ist und bleibt Chefsache.
Ja, und wie wir auch in der Vergangenheit gelernt haben, so in den ersten Jahren, ne, zumindest, man sollte auch nicht zu hoch
genau.
Miete, ne? Weil ja, wir haben das teilweise gemacht und dann festgestellt, dass wir zwar irgendwie Mieter bekommen mit Ach und Krach.
Ja, genau.
Mieter aber entweder Probleme verursachen, muss man so sagen. Die Wohnung einfach abwohnen, ne, und vermüllen und ähnliches. Ja. Und oder kurze Zeit später ausziehen, weil das vielleicht eine Ausnahmesituation war, ne, einer Trennung, wo jemand schnell eine Wohnung gesucht hat und dann einfach nicht mehr einziehen wollte. Und davon haben wir auch nichts und davon hat niemand was. Deswegen haben wir uns ja schon dazu jetzt entwickelt, schon ziemlich schnell, dass wir dann mit den richtigen, mit den fairen Preisen reingehen, die natürlich dem Zustand entsprechen, den wir herstellen, aber jetzt nicht im Prinzip Hoffnung, ne? Entsprechend, wir sagen, irgendwie bekommen wir Mieter, nee, wir wollen einfach schnell vermieten, fair vermieten und gehen dafür nicht an die oberste Marktspitze, sondern einfach in eine gesunde, faire Marktmiete.
Richtig, wir wollen ja auch nicht ständig immer neu vermieten, ne? Wir wollen ja zuverlässige und nachhaltige Mieter haben.
Ja, genau. Genau. Und dann ist es ja bei uns so, wenn alles soweit ist, dann kann es ja online gehen. Das heißt, wir gucken ja in der Regel auch nochmal über das Inserat drüber, geben nochmal Input und dann geht es ja bei uns zumindest im Prozess über PropStack online. Mhm. Und wir hatten das ja bislang so oder bis zum letzten Jahr eigentlich, dass die VAs ja mit den Besichtigern vor Ort kommuniziert haben. Ne? Das heißt, die VAs haben Terminslots gemacht und das war ganz gut in der Software, weil wir haben das ja immer so gemacht, dass wir 2 Wochen mit Vorlauf Termine hatten. Die Besichtiger haben uns die Termine gegeben, wir haben die eingestellt und dann war das so, der Interessent kontaktiert uns über ImmoScout zum Beispiel, das war in vielen Portalen online, bekommt dann automatisch ein Exposé von uns mit einer Möglichkeit zur Terminvereinbarung. Mhm. Das heißt, die Termine waren voreingestellt, immer 2 Wochen im Voraus, der Kunde kann sich einbuchen, der Besichtiger weiß dann, guckt am Vorabend zum Beispiel nochmal rein in den Termin, weiß, wie viele kommen. Und die Software verschickt auch automatisch dann, wie wir es eingestellt haben, 48 Stunden vorher eine Erinnerung an die Interessenten, sodass wir dadurch auch schon sehr, sehr gut den Prozess, denke ich, optimiert haben. Und jetzt haben wir Mitarbeiter, feste Mitarbeiter, die ja lokal vor Ort sind. Ne? Eine in NRW, eine in Brandenburg. Und da haben wir auch gesagt, dass die zum Teil ja, wenn sie nah dran wohnen an Objekten, was ja zum Teil der Fall ist, selber die Besichtigung durchführen können. Das heißt, sie machen dann die Terminslots für die Besichtigung, können die durchführen. Wobei wir auch gesagt haben, dass wir weiterhin mit Besichtigern arbeiten werden, ne? Gerade wenn sie länger fahren müssten.
Also unabhängig von der Personalie, dieser Prozess ist ja mittlerweile sehr gut getestet und entwickelt. Also ich glaube, an dem werden wir wahrscheinlich nicht so rütteln. Und wer dann die Besichtigung vor Ort ausmacht, das können wir dann von der Verfügbarkeit unserer Mitarbeiter abhängig machen, ja.
Ja, genau. Also so haben wir das zumindest bislang besprochen. Also auf jeden Fall wird dann der Termin mit Vorlauf da eingetragen. Die Kunden können sich, Interessenten können sich eintragen und dann findet die Besichtigung statt. Dann wird alles im Laufe des Prozesses bei Asana gesammelt, getrackt. Die Mitarbeiter sammeln die Unterlagen zusammen, machen eine Vorauswahl und schicken uns dann eine Empfehlung, ne, des Interessenten, den sie nehmen würden, zur abschließenden Prüfung. Da schaue ich zumindest auch immer nochmal abschließend rein, mache einen Sanity-Check. Und dann wählen wir den Mieter aus.
Hier gibt es übrigens ein gutes Tool, was wir immer noch benutzen. Das heißt mietercheck.de, wo man eine Bonitätsprüfung der Mieter durchführen kann. Ich glaube, sehr viele Vermieter arbeiten mit der Plattform. Jedenfalls, aus unserer Sicht hat die sich bisher sehr gut bewährt gemacht.
Genau. Es gibt Mietercheck und
ja.
Genau, ich glaube auch bei OnePay gibt es auch, aber wir arbeiten mit Mietercheck zusammen, ne?
Genau. Ja. Genau, also zusätzlich lassen wir uns natürlich trotzdem die Unterlagen auch schicken. Also wir verlassen uns nicht nur auf mietercheck.de, auf die Bewertung, sondern selbstverständlich lassen wir uns einen Schufa-Auszug geben. Die Selbstauskunft muss vorliegen, 3 Gehaltsnachweise mindestens, manchmal der aktuelle Arbeitsvertrag, wenn wir genauer wissen wollen, ob er unbefristet ist oder nicht, Personalausweis.
Genau.
Mit selbstständigen BWA, also darauf verzichten wir natürlich nicht.
Und dann ist es so, mein Lieblingsthema, wir indexieren ja sehr gerne unsere Mietverträge, Und wie wir auch schon in anderen Videos erklärt haben, breit und weit, die muss man sozusagen auf demselben Vertragsexemplar handschriftlich unterschreiben, ne, damit die Indexierung wirksam ist. Richtig. Deswegen machen wir das so, dass dann die Besichtiger oder die Person, die die Übergabe macht der Wohnung, die Verträge mitnimmt und dann vor Ort unterschreiben lässt, ne, den Mieter.
Genau, das auf jeden Fall. Und ich will auf einen Punkt nochmal betonen, das haben wir gerade auch gesagt, aber das ist ein wichtiger Punkt, weil die wirtschaftlichen Konsequenzen gravierend sein können. Legt Wert darauf, dass ihr wirklich besichtigt habt mit allen Mietinteressenten oder allen Mietern, die Interessenten, die Mietvertragspartei werden sollen. Warum? Weil es gibt das Verbraucherwiderrufsrecht für Mietverträge, die geschlossen werden, wenn vorher nicht der Mietgegenstand vollständig besichtigt wurde. Umstritten ist es, ob auch Keller und sonstige Nebenflächen mitbesichtigt werden müssen. Zur Sicherheit zeigt ihr die natürlich auch, ist ja logisch. Also Keller, Stellplatz, Garten, was auch immer. Warum ist das so gravierend? Wenn das nicht passiert und auch nicht belehrt wird über das Widerrufsrecht, über das zweiwöchige, hat der Mieter 1 Jahr und 14 Tage Zeit zu widerrufen. So, Martin, du wirst dich jetzt fragen, ja, was passiert? Und dann ist es so schlimm, wenn dann widerrufen wird? Ja, weil es leider auch keine einheitliche Rechtsprechung zu den Konsequenzen des Widerrufs gibt. Es gibt aber humorlose Rechtsprechung, die davon ausgeht, dass wenn der Mieter nach 1 Jahr den Widerruf erklärt, er seine gesamte Miete und die Betriebskostenvorauszahlung zurückbekommt. Also auch nichts erstatten muss für die Nutzung der Wohnung über 1 Jahr. Das ist heavy. Also wenn du die Jahresnetto, nicht nur die Jahresnetto-Kaltmiete, sondern die Jahresbrutto-Miete verlierst, weil vorher der Mieter nicht besichtigt hat, sehr erheblich, ist bei uns die Ausnahme. Ich will nur sagen, heutzutage in Zeiten zunehmender Digitalisierung liegt es oftmals zur Vereinfachung nahe, dass man einem Mieter, der nicht keinen Bock hat, zur Besichtigung zu kommen, die Wohnung einfach so vermietet, dann aber bitte mit Widerrufsbelehrung wenigstens.
Ja, krass, ne? Die Konsequenz, wenn man es nicht macht.
Ja, ist heavy. Also ist wirklich heavy. Also klar, muss der Mieter auch erstmal wissen, aber wenn er sich im Streit beraten lässt, dann ist das der beste Joker für den Mieter.
Okay.
Deshalb jede Änderung.
Ja, und das war ein Beispiel, ne, unseres Prozesses. Das haben wir eben für jeden Bereich so diese Art der Prozesse, aber wir haben einfach jetzt mal ein Beispiel uns rausgepickt für die Neuvermietung. Und natürlich auch abschließend zum Thema Organisation und Struktur. Für uns ist auch das Thema wichtig, Krankheit und Urlaub, ne? Und die jeweilige Vertretung. Das heißt, wir haben ja unter anderem auch deswegen 2 Mitarbeiter jetzt, auch natürlich wegen der Lokalität, ist ja der Hauptgrund, denke ich, aber auch, dass sie sich gegenseitig vertreten können. Und wir haben zum Beispiel über Outlook ein gemeinsames Postfach mit HV@ und da haben beide Zugriffe und da arbeiten beide in einem Postfach, ne? Beide arbeiten mit Zipgate, also unsere Struktur ist voll drauf ausgelegt, dass jeder zu jeder Zeit in jedem Prozess einsteigen kann. Das heißt, es darf nichts irgendwie auch bei WhatsApp sein, was relevant ist. Das darf nirgendwo abgelegt sein, wo nur die Person Zugriff hat. Sondern Grundsatz ist, jeder muss von überall jederzeit zugreifen können, um die Vertretung machen zu können. So, und dann lass uns zu einem sehr, sehr wichtigen weiteren Punkt kommen. Thema Wirtschaftlichkeit. Lohnt sich das Ganze? Wie sehen die Kosten aus? Und da haben wir uns ja auch einige Gedanken zugemacht, ne, die wir jetzt teilen können. Wir haben ja die Struktur so aufgebaut, wie gerade beschrieben. Und am Ende kommen bei uns bei 201 Einheiten etwa 50,75 €, also ohne Scheingenauigkeit etwa 50 € brutto raus pro Einheit. Ne? Weil wir haben eben Mitarbeiter, die wir gerade beschrieben haben. Wir haben Dienstleister, vor allem Besichtiger dann und Runner vor Ort. Wir haben das Steuerbüro für das Thema Mietbuchhaltung. Und wir haben Softwarekosten, sodass wir aktuell auf etwa 10.200 € brutto kommen bei 201 Wohnungen, also etwa 50,51 € brutto. Das aber, das ist ganz, ganz wichtig, der Hinweis, inklusive Neuvermietung. Um es vergleichbar zu machen, haben wir das mal jetzt rausgerechnet. Ist natürlich sehr abhängig von der Anzahl der Neuvermietungen, aber um es grob vergleichbar zu machen, kommen wir auf etwa 44 € Bruttokosten pro Einheit. Ohne Neuvermietung, was ja klassischerweise bei anderen externen Verwaltungen so ist, was etwa 37 € netto entspricht. Ne, das sind unsere genauen transparenten Kosten. Bodo, lass uns das mal jetzt einordnen im Vergleich zu einer klassischen Verwaltung.
Ja, also erstmal vorweggestellt die Frage, was nehmen denn klassische Verwaltungen aktuell? Ich würde auf die Frage klar antworten, zu wenig. Klingt erstmal super intuitiv als Antwort. Es ist aber so, wir haben es wirklich gemerkt, auch, also wir sind ja bei diesen Kosten und wir haben ja jetzt keine besonders schwere Mitarbeiterstruktur oder besonders komplexe Prozesse. Das heißt, das sind nun mal die Kosten, bei denen man bei einer gut funktionierenden Verwaltung halt in etwa rauskommt. Gut, zugegeben, da passt wahrscheinlich noch mehr Bestand rein bei uns, ne? Also wir sind mehr, also da können noch mehr als 200 Einheiten verwaltet werden, dazu kommen wir gleich, aber so im Wesentlichen. Und eine Verwaltung, die sich ernst nehmen will, die kann nicht mehr für 20, 25 Euro netto verwalten, das ist meine persönliche Meinung. Also ich würde sagen, heute, und viele Verwaltungen gehen auch dazu über, dass sie bei mindestens 30 Euro netto einsteigen, ohne Neuvermietung natürlich, ne? Die wird immer on top noch bepreist, meistens mit recht hochpreisigen 2 Netto-Kaltmieten als quasi Vermittlungsprovision. Also so weit sind wir da davon nicht entfernt, so von der klassischen Verwaltung.
Genau, also wir haben, um es vergleichbar zu machen, 37 Euro netto im Vergleich zu 25 bis eher 30 Euro, ne, netto, die klassische Verwaltung nehmen. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, sollte man sich die Frage stellen, warum machen wir das überhaupt? Warum gehen wir in die Selbstverwaltung?
Ja. Ja, weil wenn man die Zahlen sieht.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Wenn man die Zahlen sieht, würde man erstmal sagen, okay, 37 Euro versus 30 Euro, rein wirtschaftlich kann das ja keinen Sinn machen, ne, Bodo? Welche Ebenen kommen denn für uns da rein, warum es sinnvoll ist?
Ja, genau. Also wenn man jetzt es bei diesen Zahlen beließe, dann könnte man die Frage wirklich aufwerfen, macht das Sinn? So, aber, es gibt mehrere Abers, warum es für uns doch Sinn macht. Ein Aber, das Hauptaber ist, das ist ja der Status quo, die 201 Einheiten, von denen wir vorhin gesprochen haben. Es soll ja nicht dabei bleiben. Wir wollen ja weiter in die Akquise gehen und weiteren Bestand aufbauen. Natürlich in den gleichen Orten, wo wir schon sind, um Effizienzvorteile zu generieren. Und dann immer wieder in Gesprächen kommen wir zum gleichen Ergebnis. Eher größere als kleinere Häuser. Was wir gemerkt haben, natürlich verursacht ein Haus mit 3 oder 4 Einheiten viel, viel mehr Aufwand pro Einheit als ein Haus mit 40 Einheiten. Weil auch da hat man nur ein Dach, eine Heizung, ein meistens mehr Treppenhäuser, ein Garten, du weißt, was ich meine. Ne? Also viele Außengewerke gibt es halt auch da immer nur einmal und man hat halt große Effizienzvorteile, je mehr Einheiten unter einem Dach zusammen gesammelt sind. So, und wenn wir weiter in die Akquise gehen, dann holen wir jetzt nicht für jede Einheit quasi x Stunden neue Verwaltungsunterstützung hinzu, sondern wir sind der Meinung, dass wir jetzt mit dieser Struktur, die wir gerade aufgezeigt haben, mit den 2 Mitarbeiterinnen, einmal für Brandenburg, einmal NRW, plus eine weitere, unsere Office-Managerin, die auch noch da ist, dass wir gut genug aufgestellt sind für mindestens weitere 100 Einheiten, wenn nicht sogar 150 bis 200. Je nachdem, wie gut wir die Strukturen jetzt aufgesetzt kriegen, vielleicht das ein oder andere faule Ei in Anführungsstrichen aus dem Bestand noch herausbekommen, was wirklich überproportional viel Verwaltungsaufwand verursacht. Es gibt ja die Einheiten, ne, die, du weißt, an welche ich denke, vor allem in NRW, die einfach sehr viel Arbeit produzieren. Wenn wir das so geregelt kriegen, dann sind wir bei 400 und wenn sich da jetzt nicht groß was ändert, natürlich wird sich ein bisschen was ändern, die Mietbuchhaltung wird ein bisschen teurer, die Besichtigungen werden ein bisschen teurer, logisch, aber der Grundstock, die Verwalterin, werden nicht deutlich teurer, dann relativiert sich das ja wieder und dann kriegen wir das auf ein Niveau deutlich unter 30 Euro gedrückt. So, das zum einen. Zum anderen, das zweite aber ist, die Idee, mit der wir gestartet sind, die greift für mich immer noch. Nämlich, dass wir die ganzen Streuverluste, die wir hatten, durch ineffiziente Kommunikation mit den Verwaltungen, durch reaktive Prozesse, die die Verwaltungen selbst ihrerseits leben, durch suboptimales Mietermanagement, natürlich null Zuarbeit bei Mieterhöhungen und solche Tätigkeit, dass wir einfach diese ganzen Streuverluste vermeiden, weil wir direkt dran sind an unserer Verwaltungsstruktur und jedenfalls unsere Verwaltungsmitarbeiterinnen nur für uns tätig sind. Ja, und vielleicht noch drittens Punkt. Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass eine Verwaltung nicht effizient agieren kann für die Verwaltungshonorare, die teilweise nach außen genommen werden. Das bestätigen ja auch unsere Coaching-Kolleginnen bei uns in der Masterclass, die aus der Verwaltung kommen. Die sagen auch, die aktuellen Verwalterhonorare sind überfällig. Und das vielleicht kann man das nicht pauschal so sagen. Das ist natürlich auch sehr vom Bestand abhängig. Das ist vielleicht noch das Letzte, aber unser Bestand ist aktuell, wenn man genau drauf guckt, schon relativ dezentral. Also auch das, was wir in Brandenburg haben, ist einmal 360 Grad herum um Berlin verteilt. Das ist nicht so attraktiv für eine Verwaltung, weil wir viele Verwaltungen lieber dezentral agieren wollen, zentral, eben nicht dezentral, zentral an einer Lokalität, weil sie da ihre Dienstleister, ihre Hausmeister, ihre Handwerker, ihre Versicherung, was auch immer in Position haben, und da eben nicht viel extra Aufwand zum Kennenlernen eines neuen Standortes aufwenden. Natürlich gibt es die Verwaltungen, die auch überregional tätig sind, die sehr gut strukturiert sind, aber bei denen würden wir wiederum scheitern mit unseren kleinen Häusern. Die haben ja teilweise noch 4 bis 6 Einheitenhäuser im Bestand. So eine richtig gut funktionierende überregionale Verwaltung wird sich nicht reißen um solche Häuser und das vielleicht einfach auch komplett gar nicht annehmen wollen, weil sie selbst wissen, dass das ineffizient ist. Und wenn man diese besonderen Herausforderungen mit einpreist, glaube ich schon, dass wir mit den Zahlen, die wir eben genannt haben, und der Upside im weiteren Bestandsaufbau eigentlich sehr gut dastehen wirtschaftlich.
Ja, würde ich ja genauso unterschreiben und auch das Thema Neuvermietung noch mit reinwerfen, ne? Weil wir haben jetzt ja die Kosten für die Neuvermietung rausgerechnet. Aber wenn man dann bei externen Verwaltungen die Provision mitnimmt, mit reinrechnet, ja, ne, für die Vermietung, ja, die dann auch aus unserer Erfahrung zumindest nicht optimal läuft, dann werden die Kosten auch nochmal anders, je nach eben Anzahl der Neuvermietung, die wir haben, ne? Aber je mehr Neuvermietung wir haben, desto günstiger werden dann unsere Kosten im Vergleich zu der externen Verwaltung. Und eben vor allem, je mehr Einheiten wir dann später noch dazu kaufen werden. Deswegen wichtige Relativierung. Diese Kosten sind schon ausgelegt, auch auf weiteres Wachstum, sodass es eben effizienter werden wird, ne, im Laufe der Zeit.
Exakt.
Ja, okay. Also wir könnten noch, denke ich, 2 Stunden weitersprechen zu dem Thema. Vor allem, welche Fehler wir gemacht haben und Mikroprozesse und Co., weil wir uns ja wirklich viel damit beschäftigen. Aber lass uns mal zum Ende kommen. Lass uns jetzt die ganzen Themen nochmal aus der Vogelperspektive betrachten und ein Fazit ziehen oder ja, Fragen nochmal abschließend für uns und vor allem Zuhörer hier beantworten. Ab welcher Bestandsgröße lohnt sich Selbstverwaltung? Könnte eine sehr wichtige Frage sein, ne, die man sich gerade am Anfang stellt. Wenn man jetzt die erste Wohnung kauft oder vielleicht die ersten 10 gekauft hat und in Richtung erstes Mehrfamilienhaus denkt. Wir haben ja eingangs festgehalten, das muss man einfach differenzieren. Kaufe ich eine Wohnung, kaufe ich mich ein in eine bestehende WEG, Wohnungseigentümergemeinschaft, wo es eben eine WEG-Verwaltung gibt, kaufe ich ein ganzes Miethaus, da gibt es eben keine WEG, ne, Verwaltung, weil ja nicht mehrere Miteigentümer dort sind, sondern man ist selber Eigentümer des ganzen Hauses, muss aber das ganze Haus verwalten. Wenn man in eine WEG sich einkauft, kümmert sich die WEG-Verwaltung um das Gemeinschaftseigentum und die Gemeinschaft, Hausgeldabrechnung und Co., aber eben nicht um das Sondereigentum, nämlich die Wohnung. Dafür gibt es noch separat die sogenannte Sondereigentumsverwaltung. Ne? Das kürzen wir auch gerne ab mit SEV. Ja, und die Frage ist jetzt, lass uns mal Bodo beantworten, wenn jetzt ein Zuhörer hier eine Wohnung, die erste Wohnung kauft oder die zweite, dritte, sagen wir darauf bezogen, kauft er oder sie sich ein in eine WEG.
Ja.
Was würdest du sagen, lohnt sich dann die Zusatzleistung SEV, also Sondereigentumsverwaltung, die von der WEG-Verwaltung angeboten wird, gegen weitere Kosten? Oder sollte der Zuhörer dann direkt in die Selbstverwaltung gehen, dieser Immobilie, dieser Wohnung?
Ja, da habe ich eine klare Antwort. Also auf jeden Fall selbstverwalten erstmal. Weil die meisten Mietverhältnisse bei Eigentumswohnungen, vor allem wenn man jetzt erstmal startet mit 2 oder 3, und so sollte man ja unbedingt starten, man sollte nicht persönliche Empfehlung, nicht mit großen Häusern anfangen, erstmal um das Immobilieninvestment an sich kennenzulernen, dann sollte man auch einerseits das Learning selbst machen und zu sehen, was alles passieren kann, so im Laufe der Verwaltungstätigkeit. Und zum anderen aber auch, weil man schnell merken wird, bei einzelnen Wohnungen ist in den meisten Fällen der Zusatzaufwand gar nicht so groß. Also das meiste, was in einer WEG an Arbeit stattfindet, betrifft das tatsächlich das Gemeinschaftseigentum und ja die gemeinschaftliche Verwaltung. Und dafür ist ja zwingend immer ein WEG-Verwalter da. Und die SEV, Sondereigentumsverwaltung, beschränkt sich in vielen Fällen ja vielleicht mal auf eine Problemmeldung von einem Mieter, vielleicht 2-mal im Jahr. Ich unterstelle natürlich, dass es sich um eine normal funktionierende Immobilie handelt. Also kein Komplett-Sanierungsfall oder ähnliches. Und einmal im Jahr muss man die Betriebskostenabrechnung schreiben. Beides wird in Summe vielleicht pro Wohnung, so sollte es irgendwann laufen, nicht mehr 2 bis 3 Stunden pro Jahr kosten. So, und für diesen Wert würde ich das jetzt nicht aus der Hand geben, weil vieles wird dann trotzdem auch wieder bei euch landen. Also Abstimmungen zu Renovierungen etc., Neuvermietung sowieso, ist sowieso bleibt bei euch. Also SEV wird nicht die Neuvermietung noch mit übernehmen, falls nicht für diese Kosten. Also ganz klare Empfehlung, bei einzelnen Wohnungen erstmal selbst verwalten.
Ja, würde ich auch so unterschreiben, auch um die Lernkurve zu haben, ne? Weil gerade so bei den ersten Wohnungen muss man lernen, muss man in die Prozesse reinkommen, muss man das einmal durchlebt haben. Ja. Man muss durch den Schlamm gewartet sein, um zu wissen, wie sich der Schlamm anfühlt und wie er riecht, um dann die Prozesse aufsetzen zu können für die Zukunft.
Eine schöne Metapher.
Ja, die kam mir gerade so. Genau, und daraus ist aber abgeleitet die Frage zum Abschluss, die wir uns stellen können. Was wäre denn das Prozess-Setup, das wir heute aus unserer heutigen Sicht, mit unserer heutigen Erfahrung empfehlen würden, wenn jemand 10 bis 20 Wohnungen hat oder kaufen möchte. Ne? Du hast ja gerade gesagt, das will ich auch nochmal unterstreichen, dass wir auf jeden Fall empfehlen, nicht mit Mehrfamilienhäusern anzufangen. Man muss einfach die ersten Wohnungen gekauft haben, ne? Um Erfahrung gesammelt zu haben, Netzwerk, Know-how. Ja. Und so weiter. Also nicht anfangen mit den ersten Wohnungen, sondern vielleicht hat jemand schon 8 bis 10 Wohnungen gekauft und dann das erste Mehrfamilienhaus, ne, mit weiteren 8 Einheiten. Lass uns dann überlegen, welches Prozess-Setup wir mit unserer heutigen Erfahrung empfehlen würden. Wir haben ja im Vorgespräch eins festgehalten. Das kann ich ja zunächst erstmal erklären. Wir würden auf jeden Fall sagen, von vornherein nicht die private Telefonnummer rausgeben. Ne? Also von vornherein überlegen, eine Art Schutzwall, in Anführungsstrichen, einzurichten, weil das sonst einem auf die Füße fällt im Laufe der nächsten Jahre der Kommunikation. Das heißt, was man auf jeden Fall machen kann, ist, sich eine virtuelle Nummer anzulegen, zum Beispiel bei Zipgate. Gerne in Verbindung mit Compat, wenn man möchte, ne, aber nicht zwingend, vielleicht auch nur mit der Transkribierungsfunktion der Mailbox, um einfach eine neue Nummer zu haben. Dann ist die Frage, CRM-System? Ja, nein. Ne, wir haben ja erklärt, wie wir das, was wir nutzen, wie unsere Reise war. Und wir würden sagen, so bis 10 Einheiten braucht man nicht wirklich ein CRM-System, ein externes. Ne? Da kann man sich das Geld sparen. Da ist Excel, glaube ich, der beste Freund. Da kann man sehr vieles über Excel abbilden. Ab etwa 10 Einheiten wird es schon sinnvoll, mit einem CRM-System zu arbeiten. Wahrscheinlich macht am Anfang sowas wie ImmoCloud Sinn, was recht wenige Funktionen hat, aber dafür sehr übersichtlich und intuitiv ist. Aber auch nur, wenn man auch sicher Wachstum hat. Ne, da waren wir uns auch einig, darüber haben wir gesprochen. Das heißt, wenn jemand jetzt 10 Wohnungen hat und ein Mehrfamilienhaus kaufen möchte, dann kann es in Richtung CRM-System sinnvoll sein. Vor allem, wenn da noch die Absicht besteht, weitere Häuser, ne, in der Zukunft zu kaufen, um das alles sauber zu strukturieren. Das so zum Thema Tool-Setup. Ne? Und dann kann man ja überlegen, auch noch mit den ersten Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Ob jetzt mit einer virtuellen Assistenz oder einer Person, ne, vor Ort, da haben wir die Vor- und Nachteile auch schon besprochen. Auf jeden Fall kann es sinnvoll sein, sich dann Unterstützung zu holen auf Stundenbasis.
Ja, natürlich nicht overstructuren, also jetzt nicht das Wachstum vorwegnehmen und sich teure Mitarbeiterstrukturkosten ins Haus holen, sondern wirklich bedarfsorientiert. Also erst schauen, wie viel Arbeit fällt denn bei den konkreten Wohnungen, nicht jede Wohnung ist gleich, tatsächlich an und wie viele Stunden Zuarbeit brauche ich wirklich. Und vieles, wie du sagst, kann man über eine VA oder erstmal den ersten Minijobber abfedern. Man kann ja, ein dankbarer Pool hier zum Fischen ist auch mal der lokale Stammtisch, wo man auch viele in der Regel junge Leute findet, die jungrig sind, die immobilienaffin sind und die oft auch mit sehr viel Hirnschmalz wertvolle Unterstützungsarbeit leisten können.
Genau, ich gucke gerade www.immocation.de/stammtisch. Da haben wir ja da haben wir alle Stammtische aufgelistet, ne, die wir im Rahmen von Immocation machen, weil genau das ist der richtige Ort, um diese Person zu finden, die unterstützen können. Ja, Bodo, wir haben heute eine ziemlich lange, aber hoffentlich für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sehr wertvolle Folge aufgenommen, weil wir einen Deep Dive gemacht haben in unsere Selbstverwaltung. Wir haben gesprochen über Erfahrungen, über Learnings, über Prozesse, Strukturen und ja, hoffen, dass euch das einen Mehrwert gebracht hat. Bodo, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute zu sprechen.
Ja, ebenso, danke.
Und danke, dass du vor allem, ja, dass ich an deiner Seite sein darf über so viele Jahre und dass wir gemeinsam uns diesen Bestand hier erkauft und entwickelt haben.
Ebenso danke dafür.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Zum Schluss kleiner Reminder in eigener Sache. Wir sind ja auf der Suche noch nach tollen Ausstellern für das Immocation Festival. Also geh jetzt auf immocation.de/Aussteller. Bewirb dich selber gerne als Aussteller und reih dich ein in eine große, tolle Menge an Ausstellern und Partnern wie die Interhyp, Ohne Makler, Jysk oder Airbnb. Du als Festivalbesucher und selber Investor wünschst dir einen ganz speziellen Aussteller, dann melde dich gerne genauso unter immocation.de/Aussteller und nenne uns dein Wunschunternehmen. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.